So, guten Abend. Ich freue mich, dass das wunderbare Wetter draußen ist und wir einen guten Tag hatten heute alle. Und ich möchte für die, die neu sind und auch für die, die schon hier waren, nochmal kurz zusammenfassen, was wir versuchen zu lernen in diesen Tagen und dann schnell in die Tiefe hineingehen, um zu sehen, wo das eigentliche Problem ist. Steckt, was uns krank macht. Ich habe versucht, in diesen Tagen zu zeigen, dass der Mensch aus zwei Einheiten besteht. Einmal eine biologische, das sind die Zellen, aus denen der Mensch besteht, und dass er aber auch eine geistige Einheit hat. Und das habe ich versucht, gestern Abend zu beweisen, weil man ja den Geist nicht sieht, aber man kann ihn dennoch am Körper messen. Und habe versucht zu zeigen, dass der Geist des Menschen so wie ein Klavierspieler auf diesen 65 Milliarden Kabeln sein Input gibt. Und dort, wo er den Input gibt, dort geht dann der Strom hin. Und aus dem Strom wird dann Chemie und dann kommt es an den Muskel und dann kann ich reden. Ich kann nur reden, weil mein Geist meine Stimmbänder bewegt. Der Körper kann nie etwas von sich aus bewegen. Er wird bewegt von dem Geist. So ist es wichtig zu verstehen, diesen Zusammenhang. Was ist die Leistung des Geistes und was ist die Leistung des Körpers? Der Körper kann nicht entscheiden. Vielleicht male ich das mal auf. Eine Skizze ist immer mehr wert wie viele Worte. Das ist unser Körper. So. Im Körper gibt es wie viel Entscheidungsfähigkeit? So, null, keine Entscheidungsfähigkeit. Wie viel Orientierung gibt es im Körper? Es gibt keine Orientierung. Oder weiß Ihr Auto, wo es hinfahren soll? Ja, der Körper ist auch wie ein Auto. Er besteht aus Atomen, er ist Materie. Wie viel Gefühl gibt es im Körper? Wie viel kann der Körper fühlen? Woher wissen wir, dass der Körper nicht fühlen kann? Wie wissen wir es, dass der Körper nichts fühlt? Oh, noch. Woher wissen wir, dass der Körper nichts fühlen kann? Wie können wir es beweisen? Bitte? Oder wenn jemand tot ist, wie viel fühlt er? Ja? So, er kann nichts mehr fühlen, wenn er tot ist. Man kann ihn zwicken, man kann ihn schneiden. Er reagiert nicht mehr so. Aber der Geist... Was ist der Geist fähig? Der Geist kann fühlen, sehen, schmecken, riechen. Was kann er noch? Hören. Ach, das ist, hätte ich fast vergessen, nicht? Das ist ja mein Fachgebiet. Er kann hören. Der Geist kann aufgrund dieser Fähigkeiten entscheiden. Das heißt, er hat eine Wahlmöglichkeit. Entscheiden, kann er wählen, er hat eine Orientierung. Und er kann lernen, kann er? Kann der Körper lernen? Der Körper kann nur trainiert werden nach den Fähigkeiten, die er hat, aber er kann nicht lernen. Ja, so der Geist lernt und gibt den Input in den Körper und der Körper gehorcht wie eine Maschine dem Ganzen. So, deshalb haben wir diese zwei Einheiten im Menschen und wir könnten den Menschen nicht erklären, würden wir sagen, er ist nur Zelle. Wäre er nur aus Zellen, würde das Gehirn tatsächlich das sein, was bewusst ist, oder das heißt, allein als biologisches Element, dann könnten wir nicht erklären, wieso kann unser Gehirn sich orientieren, fühlen und so weiter, weil sowas ist der Materie nicht gegeben. Materie kann sowas nicht leisten. Wir können es überall klar und deutlich sehen, es ist nicht möglich. So, deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wir haben einen Geist und dieser Geist ist für das Leben des Menschen an sich der wichtigste Faktor, auch was die Kraft angeht, weil er produziert die Hauptkraft, das, was der Mensch am meisten tut, nämlich sich bewegen. Ja? Und er bewegt sich aufgrund von Gedanken. Der Geist denkt, und Sie müssen wissen, auch meine Handbewegung ist eine Folge eines Denkprozesses. Ja? Sonst könnte ich das nicht tun. Es ist eine Entscheidung, die gemacht werden muss, um diesen Finger zu bewegen und nicht diesen, oder sie beide zu bewegen. Das geschieht in Milliarden oder in Millisekunden, in Milliarden Millisekunden, so ist es uns nicht so bewusst. So, der Mensch ist also ein Wesen, das hat einen Geist und einen Körper. Und um das Bild komplett zu machen, obwohl wir darüber nicht viel sprechen können, ist: aus Zellen plus Geist entsteht das Leben oder die Seele. So, viele Menschen glauben, Zellen plus Geist plus Seele. Ja, aber ich habe keine Seele gefunden im Menschen, als eine einzelne Einheit. Ich habe nur den Geist gefunden und die Zellen und die zusammen ergeben das Leben, weil Seele ist Leben, nur auf Griechisch, ja, nicht auf Deutsch. So, wir leben also solange der Geist und der Körper und das auf Ebene der Hirnrinde zusammen funktionieren. Und gibt es da eine Trennung, ist der Mensch nicht mehr am Leben. Alles, was unterhalb der Hirnrinde ist, angefangen von diesen Nervensträngen bis zur Fußsohle, bis zum Haaransatz, sind alles nur Zellen, ist alles nur Biologie. Weil der Mensch völlig abgebildet ist in der Hirnrinde, der Geist muss also nicht in den Magen gehen und dort was ankurbeln oder die Leber versuchen zu steuern. Alles, was er tut, er steuert es von hier oben über die 65 Milliarden Kabel, ja, und da hat er einige für den Magen, einige für den Rücken, einige für alle möglichen Sachen und so steuert er das. Ich habe einen schönen Fall, damit wir das verstehen. Eines Tages kam ein 20-jähriger Patient zu mir und er hatte eine interessante Sache. Ich male das auf, dass Sie wieder sehen. Das ist immer schön. Ich hoffe, die Blätter reichen aus. So, das ist der junge Mann. Hat die Ohren. Und er hatte zwei Sachen. Er hatte eine geschwollene Ohrspeicheldrüse. Auf der linken Seite, die war groß, und auf der rechten Seite, die war kleiner. Ja, hatte zwei Drüsen geschwollen. Und da ich ja nicht mehr nur mein Fach anschaue, sondern den ganzen Menschen, habe ich gefragt, was hat er sonst noch? Und dann sagt er mir, er hat zwei eingewachsene Großzehennägel. Ja, die Großzehennägel sind wo? weit entfernt von diesen, oder? Was glauben Sie, welcher Großzehennagel war mehr eingewachsen und welcher weniger? So, wer war mehr eingewachsen? Nein, nein, vom Patienten aus gesehen, von ihm. Er hatte am rechten, der rechte Zehennagel, der kommt von der linken Hirnrinde. Sie wissen ja, die Nervenstränge gehen so rüber. Ja, das war dick und das hier war kleiner, weil es kam von der rechten Hirnrinde. Nun, würden Sie je denken, dass die zwei Krankheiten dieselbe Ursache haben? Kämen wir wie auf die Idee? Und ich habe damals, als ich diesen Patienten hatte, habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe ihn ein bisschen überfordert, weil wenn man 18 ist oder 20, ich weiß nicht mehr genau, er war in diesem Alter, und man fragt ihn und sagt, können Sie sich vorstellen, dass das von Ihrem Denken kommt? Das ist ein bisschen überfordernd, oder? Ich mache das heute nicht mehr, weil ich will ja den Menschen helfen und ihn nicht irgendwie überfordern. Und auch Sie, wenn Sie zu mir kämen und Sie hätten eine geschwollene Ohrspeicheldrüse und den eingewachsenen Zehennagel, und ich würde sagen, aha, Sie müssen ein Denkproblem haben, deshalb schwillt das Ding an. Dann würden Sie sagen, ha, der Doktor mag komisch sein, irgendwas stimmt da nicht. Wie soll das Denken diese Schwellung machen? Aber wenn man sich das Hirn anschaut, dann ist es ganz deutlich, die Hirnrinde und die. Und der Geist funktioniert auf beiden. Er vereinigt sie letztendlich, weil anatomisch sind die beiden Hirnrinden nicht zusammen. Die sind komplett getrennt. Anatomisch haben die keine Verbindung. Es gibt keinen Strang, der hier irgendwo eine Verbindung hat. Nur der Geist verbindet die zwei Hirnrinden, sodass sie wie eins funktionieren. Aber sie funktionieren trotzdem separat. Das heißt, der Geist kann hier einen Input geben und hier einen anderen. Weil er muss ja rechts und links steuern. Ja? Und, das ist, kann man noch viel studieren darüber. Auf jeden Fall ist es faszinierend zu sehen, wie von derselben Hirnrinde im Körper ähnliche Krankheiten entstehen. So hat ein Patient einen Tinnitus auf dem linken Ohr und hat eine Kniearthrose rechts. Passt perfekt zusammen. Ist dieselbe Koordination, ist dieselbe Hirnrinde, von wo das Ganze entsteht. Und nun, wie habe ich entdeckt, wie der Geist funktioniert und wo sein Fehler ist? Wir haben gestern Abend gesehen, dass alles, was der Mensch in seinem Leben am meisten sucht, ist Essen und Trinken, Schlafen. Was sucht der Geist des Menschen kontinuierlich? Liebe. Ob das jetzt in der Form von Freiheit ist, Harmonie, Sicherheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Zufriedenheit, Verständnis, was auch immer es ist. Das ist die Priorität des Geistes. Und da der Geist ja diese Dinge braucht und sie nicht hat, außer dass er sie befriedigen muss, so wo versucht er sie zu befriedigen? Wo holt er seine Liebe her? Wo geht er hin? Zum Kühlschrank. Naja, na gut, wenn er im Kühlschrank die Liebe fände. Er geht in die Beziehungen. Deshalb sind die Beziehungen für den Menschen wichtiger wie Essen und Trinken, Schlafen und alles andere. So, die Beziehung des Menschen ist am wichtigsten in seinem Leben, weil er da denkt, seine geistige Not wird befriedigt. Und so kam eines Tages eine Patientin zu mir, sie ist das Beispiel, das mir die Augen geöffnet hat über diese Funktionsweise, wo der Fehler ist im Denken des Menschen. Und diese Patientin hatte Kopfschmerzen seit 14 Tagen. Hier vorne an der Stirn, beide Hirnseiten waren betroffen. Damals habe ich noch nicht so gedacht, natürlich, noch nicht alle Details mir angeguckt. Und der Hausarzt hatte sie schon behandelt mit Antibiotika und anderen Sachen, weil er dachte, sie hat eine Nebenhöhlenentzündung. Aber es heilte nicht, die Schmerzen gingen nicht weg und so schickte sie dann zu mir. Und ich als HNO-Arzt nach 14 Tagen guck rein und man hat als HNO-Arzt ein paar Instrumente mehr, um in die Nase zu schauen und da ein bisschen tiefer hineinzugucken. Und ich sehe in die Nase rein und ich sehe nur Sonnenschein. Das heißt, ich sehe keine Schwellung, ich sehe keinen Eiterfluss, ich sehe keinen Anhalt, dass irgendwo eine Entzündung da ist. Aber die Frau machte mir einen sehr großen Leidenseindruck. Und so dachte ich, am Anfang ist, oh, vielleicht hat sie eine Hirnblutung und einen Hirntumor und wir sehen ihn nicht. Und ja, also rufe ich bei meinem Kollegen an, dem Doktor mit den Bildern, und sage, ich habe hier einen Notfall und schicke sie hin, kriegt ein CT gemacht, Computertomogramm vom Kopf, kommt am selben Tag zurück. Und ich kann mich noch sehr gut an dieses Gespräch erinnern und ich gucke mir die Bilder alle an. Weder in den Nebenhöhlen ist etwas, noch im Kopf ein Tumor, noch eine Blutung. Aber sie hat Schmerzen. Kann man sich Schmerzen einbilden? Ihr habt nicht überlegt, bevor ihr geantwortet habt. Sollen Sie Schmerzen? Wir haben einen kleinen Denkfehler, aber ich weiß, was Sie meinen, die Ja gesagt haben. Weil wenn man zu schnell denkt, ist es manchmal nicht so gesund. Das heißt, der Schmerz ist immer ein physiologisch-körperliches Vorgehen. Man kann sich Schmerzen nicht einbilden, aber man kann von Einbildung Schmerzen bekommen. Das haben die Ja gesagt, gemeint. Ja? Wir können uns also etwas einbilden, weil der Geist ist ja aktiv hier in der Einbildung. Und der kann Schmerzen tun. Und ich kann es Ihnen sagen, ich habe, als ich in dem dritten Semester war, im dritten Jahr meines Medizinstudiums, habe ich am Morgen die Vorlesung gehabt über die Gefährlichkeit der Blinddarmentzündung. Und wie man bei Blinddarmentzündung sterben kann. Und es war Mitternacht und ich war in der Notfallaufnahme mit Schmerzen in der Blinddarmgegend. Okay? Der Schmerz war echt, aber der Blinddarm hatte nichts. Ich habe in mir durch meine Einbildung, durch meine Angst produziert. Ja? Und ich kenne viele solche Fälle. Ich habe Nachtdienst als Arzt jetzt in der Klinik und Mitternacht kommt eine Patientin, sie ist Medizinstudentin und sie hat so starke Halsschmerzen. Und ich gucke in den Hals und das ist alles Sonnenschein, nichts zu sehen. Sicherlich, man kann Halsschmerzen haben ohne. Und dann frage ich, ja, seit wann haben Sie die Halsschmerzen? Wie ist das passiert? Und dann sagt sie, na ja, wir waren gestern, hatten wir den Kurs in der Kinderklinik und da war ein Diphtheriefall. Ja, Diphtherie ist eine Entzündung der Mandeln, ja, und sie kann tödlich enden. Und das lernt dann der Student und schon fängt er an zu zittern, weil er könnte es ja auch haben. Und so konnte ich eher über meinen Blinddarm erzählen und sie ein bisschen trösten. Die Schmerzen können wir uns nicht einbilden, aber sie entstehen durch Einbildung. Ja, so, lasst uns das richtig sehen. So, an der Hirnrinde können wir im PET-Scan die Schmerzen sehen, weil sie eine erhöhte Aktivität aufweisen. Ja, weil der Zeh in der Hirnrinde immer noch da ist. Weil hier ist noch der ganze Mensch immer vorhanden. Deshalb kann man den Phantomschmerz auch gut erklären. Man kann also einen Gichtanfall fast kriegen in seinem Fuß, den man nicht mehr hat. Weil hier oben dass der Schmerz empfunden ist. Aber da will ich nicht hineingehen, aber es ist ein gutes Beispiel zu sehen, dass in der Hirnrinde der Mensch da ist, auch wenn gewisse Dinge nicht mehr da sind. So, auf jeden Fall, diese Patientin hat Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind hier, man fühlt sie, ein gewisses Areal im Frontallappen. Ja? So, und sie hat beide Frontallappen voll mit Schmerzen. Sie kann sich diese Schmerzen nicht einbilden, aber die Schmerzen müssen eine Ursache haben. Ich kann sie ja nicht nach Hause schicken und sagen, ja, sie haben nichts. Kann ich? Meistens sind dann die Patienten sehr beleidigt, weil sie sagen, der Doktor nimmt mich nicht ernst. Ja? Oder wenn ich sage, das ist psychosomatisch, dann sagen sie, das ist Einbildung. Ja? Viele haben in der Gesellschaft, und das habe ich auch mit der Zeit erst gelernt, wenn sie hören von psychisch, meinen sie, du musst verrückt sein. Oder es muss irgendetwas Schwieriges sein. Ja, und dann denken sie, aha, er nimmt mich nicht ernst. Psychisch heißt, ich bilde es mir ein. Nein, es ist nicht Einbildung, es ist echt. Der Patient kommt zu uns als Ärzte mit einem echten Problem seines Körpers. Aber ich muss jetzt wissen, woher kommt das Problem des Körpers? Kommt es von welcher Richtung her? So, hat sie eins auf den Schädel gekriegt, dass sie jetzt Kopfschmerzen hat? Hat sie nicht. Ja? Und wenn man eins auf den Schädel kriegt, dann hat man nicht unbedingt 14 Tage lang Kopfschmerzen. So, das hat sie nicht gehabt. Also, ich habe jetzt keine äußerliche Einwirkung, dass diese großen, starken Kopfschmerzen machen soll. Und so sage ich ihr, was ist passiert vor 14 Tagen? Ja, ich hatte keine Ahnung. Und dann erzählt sie mir, vor 14 Tagen hat sie erfahren, dass ihr Freund fremdgegangen ist. So, sie kommt von Norddeutschland in den Süden. Vor einem Jahr sagt, ich habe Familie und Eltern und alles aufgegeben. Komm hierher, um ihn, um seinetwillen. Und jetzt nach einem Jahr stelle ich fest, er betrügt mich, er geht fremd. Können wir sie verstehen? Ja? Ich sehe manchmal, ich erzähle dieses Beispiel jedem meiner Patienten, den ich berate, weil es ist mein Beispiel, wo ich angefangen habe. Es hat mir die Augen geöffnet. Und ich kann mitsehen, wie die Frauen reagieren, wenn ich das Beispiel erzähle. Ja? So, jede Frau kann mit dieser Frau mitfühlen. Ja? Mehr oder weniger. Und so manche hat schon ein Schimpfwort über den Kerl auf der Lippe, ja, weil es einfach da ist. So, wir können sie verstehen. Aber die Frage ist, wie entsteht der Kopfschmerz? Wer macht ihn? Weil ich brauche ja den physiologischen Prozess. So, die Frau hat Stress, hat sie? Ja. So, sie hat also Stress. Die Frage ist nur, wodurch entsteht der Stress? Wer macht ihr die Kopfschmerzen? Der Freund oder sie selbst? Weil ich muss ja wissen, wen ich behandeln muss als Arzt. Wenn der Freund die Schmerzen macht, dann muss ich ja die Spritze dem Freund geben, nicht? Als Ursachenbekämpfung. Nicht wahr? Und nein. Und er hat ja nichts, er hat ja keine Kopfschmerzen. Er leidet ja nicht. Nicht? Sie hat die Kopfschmerzen. Wie entstehen die Kopfschmerzen? Das heißt, sie, und das können wir nur nachvollziehen, wenn wir ein bisschen Folgendes betrachten. Der Mensch lebt in seiner Welt, das bin ich oder sie, in seinen Beziehungen. Vater, Mutter, Kinder, Freund, Mann, Frau, Hund, Katze, was auch immer es ist. Er hat hier mit denen eine Beziehung. Warum haben wir zu denen eine Beziehung? Weil wir sie lieben. Oder weil wir geliebt werden wollen. So, was ist der Grund der Beziehung? Um zu lieben oder um geliebt zu werden? Das ist mir zu einfache Frage, zu einfache Antwort. Gibt es noch eine andere Meinung? Ja, so. Das heißt, Patienten sagen, ja, beides. Ist nicht eine Beziehung dann ideal, wenn beide lieben? Richtig. Für eine Beziehung, dass sie gut läuft, muss Liebe von beiden Seiten kommen. Die Frage ist nur, was füttert meinen Körper mit Liebe? Das Geliebtwerden oder das Lieben? Das ist das, was ich verstehen muss, damit ich weiß, wie ich handeln soll. So, die Frau in unserem Fall, wie denkt sie über den Freund, bevor sie erfährt, was er tut? Wie hat sie über ihn gedacht? So, sie hat, wir können sagen, weil sie dachte, er liebt mich, hat sie gedacht, liebevoll über ihn, ja? Liebevolle Gedanken über einen Menschen, was für Gefühle produzieren sie? Wir wissen ja, der Strom fängt an hier und hier produziert er Hormone. So, wenn jemand liebevoll an jemanden denkt, was fühlt er? Sich wohl oder schlecht? Kann einer sich schlecht fühlen, wenn er liebevolle Gedanken hat? Es geht nicht. Daran können wir erkennen, dass der Körper durch seine Gefühle dem Geist eine Rückmeldung gibt und sagt, gib mir mehr davon, das tut mir gut. Und dem Geist tut es auch gut, wenn er sich wohlfühlt, nicht? So, der Körper belohnt den Geist. Auf liebevolle Gedanken gibt er ihm ein gutes Gefühl. So, solange jemand liebevoll an jemanden denkt, ist keine Gefahr von Kopfschmerz. Es ist unmöglich. Weil der Körper, das limbische System wird keine Substanzen hoch an die Hirnrinde schicken, die dem Geist Schmerz kommunizieren. Jeder, der liebevoll denkt, fühlt sich von dem Gedanken wohl. Jetzt hört sie die Nachricht. Ja? So, jetzt hört sie die Nachricht. Sie liebt also. Solange man liebt, fühlt man sich wie? Wohl. Ich hatte eine Patientin, die hatte eine Angststörung schon seit der Jugendzeit. Und sie sagte mir, jedes Mal, wenn ich mich verliebte, verschwand meine Angst. Aber sie kam wieder, nachdem ich mich entliebte. Und das kann ja nicht so ständig weitergehen, dass ich mich immer verlieben muss. Warum entliebte sie sich überhaupt? Wieso kann man nicht in einem verliebten Zustand bleiben? Das heißt, in einem liebevoll denkenden Zustand, sodass man immer diese guten Gefühle hat. Und der Geist des Menschen ändert sich in seiner Denkweise, indem er hört, was der andere tut. So, als sie hörte, dass er sie nicht lieb hat, nicht? Das war doch die Information, wenn dich jemand betrügt, hat er dich lieb oder nicht? Ja, was ist der Gedanke? Der Gedanke ist, er liebt mich nicht mehr. Und dadurch, dass sie diesen Gedanken hat, er liebt mich nicht mehr, wie reagiert sie drauf? Sie sagt, macht nichts, ich liebe ihn weiter. Macht sie das? Nein, sondern sie ändert ihre Denkweise und sie bekommt Rachegedanken. Und sie hat eine Menge von Kolleginnen. Wir wissen, wenn wir in einer Not sind, dann gehen wir hin und erzählen unsere Not. Weil wir denken, wenn wir sie erzählen, geht es uns besser. Ist auch nur subjektiv. Ist auch ein Trugschluss. Je mehr du es erzählst, umso schlimmer geht es dir. Weil du wiederholst und tust deinem Körper durch die Wiederholung ständig weh. Es macht das Problem noch größer. Rein körperlich. Psychisch und subjektiv macht es mich leichter. So, wer hat recht, der Geist oder der Körper? Und ich sage immer, das, was objektiv ist, hat recht. Deshalb bin ich der Meinung, der den Zorn rauslässt, wird körperlich mehr krank, wie der den Zorn nicht rauslässt. Weil er hat die Verstärkung nicht. Subjektiv denkt man und psychologisch sagt man, lass deinen Zorn raus. Geh und brüll ihn raus. Für den Körper macht das Schaden, weil es nicht gut ist. Die Verstärkung des Gedankens durch das Brüllen, durch die Sache, führt nicht zu einer körperlichen Besserung, sondern zu einer körperlichen Verschlechterung. Es führt nur, so wie beim Alkohol, wenn ich trinke, zu einer Erleichterung und ich denke, es geht mir besser, oder nicht? Aber das ist nur ein Trugschluss. Das ist ein Betrug. So, wenn ich meinem Zorn Raum gebe, dann schade ich meinem Körper mehr. Wenn ich über die Dinge, die ich auf dem Herzen habe, immer mehr rede, bringt es mehr Not dem Körper, wenn sie negativ sind, weil wir reden ja gerne über die negativen Dinge, wie wenn wir schweigen würden und sagen, ich muss sie irgendwie anders erledigen. So, diese Frau hat Kolleginnen. Sie erzählt es ihren Kolleginnen. Und was machen diese Kolleginnen mit ihr? Sagen sie, wow, super, geh und liebe noch mehr. Was sagen sie? Zahl sie im Heim. Ja, so, sie schimpfen und sie, Lump ist ja noch gut gesagt. Aber so, da kommt jetzt die Not der Patientin hoch. Verstärkt sich der Kopfschmerz oder wird er weniger? So, der Kopfschmerz verstärkt sich, je mehr sie sich in diese Sache hineinsteigert. So, das heißt, ist sich die Patientin bewusst, dass sie sich selbst die Kopfschmerzen macht? Würde sich je dran denken? Das wäre das Letzte, was ihr in den Kopf käme. Weil worauf ist ihr Geist fixiert? Auf das, was er getan hat? Und wie könnte sie das jetzt wieder irgendwie rückgängig machen? Und wie könnte sie sich einen Keuschheitsgürtel oder irgendetwas kaufen oder was auch immer, verstehen Sie? Diese Frau, was glauben Sie, wenn sie könnte, würde sie ihren Freund treu machen? Ohne zu zucken mit den Wimpern. Ja, sie würde sagen, okay, schrauben Sie her. Und ich drehe ein bisschen und dann ist er mir immer treu. Gut, dass es nicht geht. Gut, dass es nicht geht. Seid ihr froh, dass man niemandem schrauben kann und sagen, hier, du musst mir treu sein? Ja? Oder möchtet ihr an eurem, soll jemand schrauben können und sagen, haha, jetzt bist du immer treu? Ja, deshalb ist es so entscheidend zu verstehen, es ist gut, dass der Mann untreu sein darf. Auch wenn die Untreue schlecht ist. Aber es ist sein gutes Recht. Oder nicht? Es ist ein gutes Recht, das Falsche zu tun. Ja? Es ist nicht recht, was er tut. Es ist nicht recht, was er tut. Aber es ist ein gutes Recht, das Falsche zu tun. Wir sollten sehr dankbar sein, dass es möglich ist, für uns auch das Falsche zu tun. Für Mann und Frau natürlich. Ja. Nur, Sie sehen, der Mann hat nicht eine, jetzt habe ich es verstanden, was du gesagt hast. Ich bin manchmal langsam im Denken. Ich muss einfach den Prozess verstehen. Jeder Mensch ist ein Individuum. Und den Geist des Menschen kann man nicht beherrschen. Nur wenn der Geist des Menschen selbst sich unterstellt, kann er beherrscht werden. Das heißt, kann er zum Gehorsam werden und irgendwann mal verliert er. Er kann so kaputt sein, dass er dann tun muss, was ihm jemand anders sagt. Aber normalerweise, alle Schritte des Geistes sind, er muss immer selber handeln. Und diese Frau entscheidet sich, den Mann nicht mehr zu lieben. Weil sie hat ja keine liebevollen Gedanken an ihn. Und was passiert mit ihrem Körper? Wer hat den Schaden? Sie. Der Mann hat ja einen Schaden. Nein, der freut sich, der hat zwei Frauen anstelle von einer. Zwei ist mehr wie eins. So, der hat seinen Spaß, der kriegt keine Kopfschmerzen. Die Frau, die nichts tut, anscheinend Schlechtes, sie bekommt die Kopfschmerzen. Ist doch unfair, ist es? Wäre es nicht recht, dass der die Kopfschmerzen kriegen sollte und sie nicht? Ja? Wäre doch so besser, nicht? Aber leider ist es nicht so. So, das hat mich natürlich fasziniert zu sagen, okay, wieso? Wie ist dieser Mechanismus, dass der eine jetzt krank wird, der nichts Böses tut, in Anführungsstrichlein, und der andere, der das Böse tut, der hat seine freien Kopfschmerzen, also keine Kopfschmerzen, also dem geht's gut, weil er, wie denkt er? Er denkt liebevoll, nicht? So mehr oder weniger. Weil ein Mann ist fähig, mehrere Frauen gleichzeitig zu lieben und kein Problem damit zu haben. Ja, das ist für die Frauen nicht so leicht zu verstehen. Und es ist auch nicht richtig, dass der Mann das tut. Aber es macht ihm keine Probleme. Okay? Es ist einfach so, die Veränderung des Geistes im Mann, der kann dann nicht mehr mit seinem Gewissen richtig umgehen. Und so, je mehr, je besser. Viele Männer sind eifersüchtig auf Salomo. Ja? Der es sich erlauben durfte, 1000 Frauen zu haben. Ja? So. Aber es ging ihm ja nicht so gut. Er fiel in Depression. und bekam Schwierigkeiten. So, wie kam jetzt die Not? Warum kann diese Frau, hat sie eine Wahl, kann sie sagen, ich entscheide mich jetzt, ich habe liebevolle Gedanken, damit ich keine Kopfschmerzen mehr habe? Könnte sie es tun? Ich gebe euch ein bisschen schwierigeren Fall. Ich habe einen Patienten, der nach 20 Jahren erfährt, dass seine Frau ihn schon 20 Jahre betrügt. Er ist natürlich ein Mensch, sehr aktiv, hohe Berufsstellung, ist viel unterwegs. Und so hat sich die Frau wahrscheinlich einsam gefühlt und hat sich noch einen zweiten Mann angeschafft. Und er hat drei Söhne. Oder drei Kinder, und er erfährt nach 20 Jahren, der mittlere Sohn ist nicht sein. Der ist vom anderen. Aber er erzieht ihn ja und füttert ihn die 20 Jahre durch. Kann er jetzt sagen, oh, ist wunderbar, kein Problem, oder muss er krank werden? Stellen Sie sich das vor. Ich habe den anderen Fall heute, also nicht seit langem, wo eine 70-jährige Patientin mit Schwierigkeiten am Ohr zu mir kommt. Ich kenne sie schon von früher. Und sie hat sich aber noch nie geöffnet, so mir zu sagen, aber wo es dann an ihren Ohren so war und ich sagte, okay, sie haben was auf dem Herzen, sie müssen was mit sich rumschleppen. Und dann sagte sie mir, wissen Sie, vor 3 Jahren habe ich erfahren, aus Zufall, dass mein Mann mich seit 1975 betrügt. Hat ein geheimes Konto und hat ein Doppelleben geführt. Sagt, ich habe volles Vertrauen zu ihm gehabt, mein Leben lang. Sie haben, glaube ich, 3 Kinder. Und sie sagt, ich kann in der Nacht nicht schlafen. Ich fahre mit dem Auto spazieren und weiß nicht, wohin ich fahren soll. Was für eine Wahl hat diese Frau? Liebevolle Gedanken ihrem Mann gegenüber zu haben. Wie viel kann sie sich erziehen und sagen, ich werde jetzt liebevoll an ihn denken, damit ich endlich wieder ruhig schlafen kann? Sie hat null Chance. Weil sie etwas berechnet, was der Mann getan hat, dass sie denkt, ihr einen Schaden produziert hat. Und wenn ich Ihnen jetzt erkläre, wie wir denken und Entscheidungen treffen, dann verstehen Sie, wo die Unfähigkeit des Menschen besteht, in der Situation einer Not, dass er sich selbst nicht kaputt macht. Das heißt, du brauchst nur einen Trigger. Und dein Körper geht kaputt, von deinem eigenen Geist gemacht. Weil du nicht fähig bist, die Dinge körpergerecht zu bewerten, damit der richtige Strom hergestellt wird und nicht das Falsche und die Not in deinen Körper kommt. Das heißt, das ist die Tragik an der ganzen Geschichte. Wisst ihr, es gab ein Märchen, oder wie war es, der Geschlagene trägt den Ungeschlagenen, oder kennen Sie noch diese Sache? Ja, der Fuchs und der Hase, was auch immer es war, noch vage erinnern. Aber so ähnlich ist es. Der Mann, der erfährt, dass seine Frau ihn 20 Jahre betrügt, fällt in eine tiefe Depression. Innerhalb von 6 Jahren landet er in der Psychiatrie. Von einer hohen Position, von einer hohen Stellung, von einem Geistesmenschen wird jetzt ein depressiver Mensch. Warum? Weil er seinem Körper nicht mehr das geben kann, was der Körper erwartet, nämlich liebevolle Gedanken seiner Frau gegenüber. Er sitzt also in einer Falle, sich selbst zu zerstören. Und dann, in der Klinik wird er natürlich auf Tabletten gesetzt, und während er dann die Tablette nimmt, bekommt er einen Tinnitus links. Die Depression wird mit Tabletten in Schach gehalten, aber jetzt kommt der Ton im Ohr. Und mit dem kommt er natürlich zu mir als Heino-Arzt, und so erfahre ich die Geschichte, die dahinter steckt. So, welche Fähigkeit muss ich haben, um nicht, wenn jemand anders was Falsches tut, ich krank werde und nicht der, der Falsches tut? Das ist die Tragik der Geschichte. Derjenige, der geschädigt ist. Ich erzähle das manchmal, wenn ich Männer habe zur Beratung. Männer lieben neben Frauen auch Autos. Und der Mann sagte, ja, ich kann gleichgültig sein. Sage ich, okay, machen wir den Test der Gleichgültigkeit mit einem Porsche. Sie kaufen sich einen Porsche mit allem Geld, was sie haben, und jemand kommt und stiehlt es ihnen. Und das ist der Polizeipräsident oder der Gerichtspräsident. Sie können ihn nicht gerichtlich festnehmen. Und weil er eben der Größte ist im Dorf oder im Land, und er fährt dann jeden Tag an ihrem Haus vorbei, und wenn er vorbeifährt, gibt er eine Hupe und sagt, Salü, wie geht's? Wer wird krank? Der Porsche-Fahrer oder der Besitzer des Porsches? Wer braucht einen Doktor? Der Porsche-Fahrer? Der braucht keinen Doktor. Der freut sich, 100.000 Euro oder was auch immer der Porsche kostet, fährt wunderbar, ist glücklich darüber. Er tut was Falsches, aber er wird nicht krank. Aber der andere, der den Porsche gestohlen wurde, der kommt zum Doktor, dann mit seinem Magengeschwür, seinem Schwindel. Und jetzt kommt er vielleicht zum Doktor wie mich, und ich sage, aha, lassen Sie uns die Geschichte anschauen. Wer macht Sie krank? Und dann sage ich Ihnen, Sie machen sich selber krank. Weil Sie etwas denken gegen Ihren eigenen Körper. Und Sie müssten nur ein bisschen umdenken. Nämlich rausgehen, wenn er vorbeifährt, und Salü winken, sagen, ich liebe dich, alles gut. Und dann würde der Magengeschwür heilen, der Schwindel würde verschwinden. Würde er sagen, oh, Herr Doktor, ich liebe Ihr Rezept. Werden Sie begeistert? Ja? Wir sagen, endlich habe ich den Doktor gefunden, der mein Leben aus der Not herausbringt. Verstehen Sie meine Position? Ich kann nie ein beliebter, wirklicher Doktor sein. Weil ich muss dem Patienten etwas erklären, was er nicht verstehen kann, dass er aufgrund einer Notsituation, die er nicht weiß, wie er sie verarbeiten soll, körpergerecht, nicht geistesgerecht. Weil Geist ist klar. Rache, wie du mir, so ich dir. So ist der Geist. Aber körperlich ist da ein Fehler da, der passiert. Und den muss ich beheben, weil sonst bin ich mein eigener Zerstörer. Das ist die große Not, die ich entdecken musste an der Krankheit. Das heißt, ich kann dem Geschädigten nicht einfach auf die Schulter klopfen und sagen, oh, du armer Kerl, wie schlimm hat es dich erwischt. Lass uns einen Racheplan machen, wie wir das Ding beheben. Oder lass uns denken, wie können wir den Porsche wieder zurückgewinnen. Nein, das ist alles irrelevant. Der Porsche spielt keine Rolle. Es ist nur, wie ich die Sache bewerte. Die macht den ganzen Schritt, wie es weitergeht. Und in der Bewertung entsteht meine Entscheidung. Und die Entscheidung macht den Strom. Und das war das Größte und Schönste, was ich so an der Technik des menschlichen Wesens herausgefunden habe, anhand meiner Patienten. Und ich habe es herausgefunden im Ende des Jahres 2007. Ich dachte, dass die Krankheiten unterschiedliche Ursache haben. So ging ich davon aus, dass der Tinnitus eine andere Ursache hat wie der Schwindel und die Schilddrüse oder die Halsschmerzen eine andere Ursache haben. Und so habe ich meine Patienten in Gruppen eingeteilt und habe gesagt, okay, die Tinnitusgruppe, was ist da gemeinsam? Die Schwindelgruppe, was ist da gemeinsam? Die Schilddrüsen, die Halsgruppe, was ist da gemeinsam? Und habe natürlich die Geschichten der Patienten immer verglichen, um den gemeinsamen Nenner zu finden. Und der gemeinsame Nenner konzentrierte sich zunächst natürlich auf die Geschichte, weil ich hatte ja keine Ahnung, dass sich das Ganze dann simplifiziert. Und ich habe viele schöne Dinge herausgefunden. Ging jeden Tag nach Hause und sage, ah, der Tinnitus kommt von einem Beziehungsverlust. Ja? Und das kommt von, der Schwindel kommt, weil ich Streit habe mit der Schwiegermutter. So, es fanden sich Dinge, oder Hals ist da, weil wir Angst haben. All diese Dinge entdeckte ich aufgrund der Geschichten. Ich bin keiner, der gern liest. Das mag ein Nachteil sein, aber in gewissen Dingen ist es auch ein Vorteil, weil man versucht, das Ding dann selber rauszufinden. Und so habe ich gesagt, die Patienten werden mir ja sagen. Ich muss ja nur fragen. Und so fand ich gemeinsame Nenner. Aber Ende 2007 kam etwas, was mich überraschte. Nämlich auf der Suche nach dem gemeinsamen Gedanken, der den Körper krank macht, weil das war ja meine Suche, fand ich etwas Interessantes. Nämlich, egal wie die Geschichte aussah, egal in welche Gruppe, wo das Problem lag, der gemeinsame Nenner war immer derselbe Gedanke auf Gedankenebene. Und das hat dann mich erstens erschreckt auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch erfreut, weil ich dachte, alles wird einfacher. Weil ich muss mich nicht mehr mit Gruppenaufteilung beschäftigen, weil in jeder Gruppe finde ich immer denselben gemeinsamen Nenner. Und es hat 4 Monate gedauert, bis ich sicher war, es gibt nicht mehr. Ich konnte bei jedem Patienten voraussagen, was er denkt, warum er krank ist. Ganz bis heute. Weil es gibt nur einen Gedanken, der krank macht. Und der ist in jedem Menschen derselbe. Das heißt, Sie können egal welche Gruppe nehmen, Sie können egal was, wohin gehen, Sie finden immer nur denselben gemeinsamen Nenner. Und das hat natürlich, da stand ich da und sagte, Mai, das gibt es nicht. Könnten Sie sich vorstellen, dass egal welches Problem ein Mensch hat, es nur einen Gedanken als Wurzel hat? So dass wir alle Probleme nur auf einen einzigen Gedanken zurückführen können. Können Sie sich das vorstellen? Bei den Milliarden Problemen, die der Mensch hat? Also ich konnte mir es nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass alle Probleme des Menschen, wirklich alle und nicht nur einige, ja, alle Probleme des Menschen, die der Geist natürlich wertet, ja, Probleme des Menschen, Wurzeln in einem Gedanken. Welches ist dieser Gedanke? Ich erkläre Ihnen gleich, aber ich mache vorher nochmal eine andere Skizze. Dieser eine Gedanke, ja, die Angst folgt daraus. Die Psychologen sagen immer, Angst ist das Tiefste im Menschen. Aber Angst ist nicht das Tiefste. Wir werden sehen, was das Tiefste ist auf Gedankenebene. Ja, ja, wir kommen noch dahin. Es ist gut, wenn die, die es wissen, nichts immer sofort verraten, weil ich versuche, ein bisschen Spannung aufzubauen. Weil für die, die es nicht wissen, müssen wir Rücksicht nehmen. Weil ich denke, es ist wichtig, dass wir es verstehen. Ja? Und die, die es ja schon gehört haben, so, die können es ja besser verstehen, aber die anderen müssen es erstmal so verstehen. So, ich habe dann natürlich nachgedacht, wenn alle Probleme des Menschen nur in einem einzigen Gedanken wurzeln, dann muss ich wissen, wie funktioniert dieser eine Gedanke. Und damit kam ich dann zu einem Konstrukt über den Mensch, über die menschliche Struktur. Und diese Struktur will ich nochmal aufweisen. Wir haben also hier den Körper. Und der wird gelenkt von der Hirnrinde, und die Hirnrinde wird verbunden mit dem Körper durch Milliarden von Kabel. Und jetzt musste ich feststellen, dass nicht experimentell, sondern allein auf der Beobachtung. Ja, ich habe das im Gehirn noch nicht gemacht, aber ich glaube, es kann mir kaum einer widersprechen, dass es so ist, dass die Kabel im Gehirn sich zentrieren. Besser gesagt, wir wissen, dass die Nervenzellen, diese Purkinje-Zellen, haben die Möglichkeit, 200 bis 400.000 Verbindungen aufzunehmen mit anderen Nervenzellen. Das heißt, eine Zelle kann auf einmal 400.000 andere Zellen mitbewegen. Okay? So gibt es hier eine Konzentration der Befehle, indem man sich zurückgeht, ja, und ich nenne das jetzt mal so, dass die Kabel alle in einem Platz, in einem Ort enden, quasi so im Sicherungskasten, wenn Sie das wollen, im elektrischen Ding. Und das ist unser Wille, so nennen wir das, der Wille. Oder in unserem Bewusstsein. So, da kommen die Kabel alle zusammen. Aber der Wille selbst ist nur von einer einzigen Stelle steuerbar. Das heißt, hier sitzt der Geist. Er ist Multitalent, das heißt, er vernimmt gleichzeitig, was der Körper ihm durch Geruch, durch Geschmack, durch Gefühl, durch irgendetwas, die fünf Sinne weitergibt, das alles nimmt er wahr. Aber wenn er den Körper steuert, kann er den Körper steuern nur über eine einzige Steuerstelle. Und davon haben wir zwei, in jeder Hirnrinde natürlich einen, weil er muss es jeder Hirnrinde das tun. Und das tut er nur über einen Gedanken. Und das hat mich natürlich fasziniert. Wissen Sie, es steht in der, das Volksmund sagt, dass die Liebe wo ist? Ach was. Die Liebe ist im Herzen. Ich liebe dich vom ganzen Magen, sagt das jemand? Ich liebe dich, dass ich dich auffressen. Ja, so. Wir sind schon Kannibalen, ja, auf Geistesebene. Aber jeder sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ja, und die Bibel beschreibt genauso, indem sie sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, in Sprüche 4, 23, denn daraus geht das Leben. Okay, die Lebensfunktion entsteht hier, wo der Strom entsteht. Wo der Geist mit seinem Input über den Gedanken den Willen steuert und der Wille steuert dann der Rest. Das Herz sozusagen zu entdecken, war natürlich für mich faszinierend. Zu wissen, wo der Mensch seine Entscheidungen trifft und wie er sie trifft. Und das habe ich nur dadurch feststellen können, dass ich diesen einen Gedanken, der alle Probleme des Menschen macht, entdeckt habe. Und ich male das nochmal jetzt von der anderen Seite her. Hier haben wir das Bewusstsein. Und im Bewusstsein haben wir unseren Willen. Und dann haben wir hier das Unterbewusstsein. So, im Willen, haben wir gesagt, kommen alle Kabel zusammen. Das heißt, alle Bedürfnisse müssen dem Menschen zuerst bewusst werden, bevor er sie befriedigen kann. Ja, das heißt, bevor ich den Hunger stillen kann, brauche ich eine Hungererwartung, ja, oder eine Appetitsache. Sie wissen, Sie müssen nicht hungrig sein und Sie gehen in den Laden oder Sie sehen diese Nussmus und plötzlich bekommt man irgendwo Appetit. Ja, also wenn ich in einen Laden gehe, da ist Brot gebacken oder Brot riecht, dann egal wie satt ich bin, ich könnte immer Brot essen, weil ich das liebe. Ja, so es ist, da kommt der Appetit. Ich war letztes Jahr, ich gehe jedes Jahr ein paar Wochen manchmal oder nach Asien, nach Myanmar, und dort haben sie natürlich kein Brot. Und dann isst du jeden Tag Reis und Nudeln und das schmeckt natürlich alles super gut. Ich liebe dieses dieses asiatische Essen, wenn es nicht ganz so scharf ist. Aber wenn ich nach Hause komme, wisst ihr, was ich das Erste tue? Ich kaufe mir ein frisches Brot und sage, jetzt esse ich Brot. Ja? Das ist ein Appetit. Das ist nicht etwas, was du unbedingt brauchst, aber das ist ein Appetitgefühl. Und du musst dir dessen bewusst sein, dass du sagst, okay, jetzt befriedige ich es. So, also alle Bedürfnisse, die der Mensch hat, sowohl die physischen als auch die psychischen, kommen im Bewusstsein zusammen. Sie werden uns bewusst. Wollen wir alle Gerechtigkeit? Ist einer hier, der sagt, ich liebe Ungerechtigkeit? Ist einer hier, der sagt, mich darf man anlügen und ich reg mich nicht auf, Lüge mag ich, liebe ich. Hab noch keinen gefunden, der es liebt, angelogen zu werden. Ja, haben noch keinen gefunden, weil es nicht normal ist. Ja, wir haben im Bewusstsein unsere Bedürfnisse und das, was unseren Willen hauptsächlich steuert, ist immer ein geistiges Bedürfnis. Das sind jetzt so kleine Details, da müsste ich nicht merken. Ich sage das nur, bei mir weiß ich, dass mich Harmonie am meisten steuert. Dann habe ich natürlich auch ein Gerechtigkeitsbedürfnis, ein Freiheitsbedürfnis, das ist auch nicht sehr klein. Ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, ich habe ein Verständnisbedürfnis und ich habe natürlich ein Wahrheitsbedürfnis. Was auch immer da ist, ist eine ganze Menge. Unsere Persönlichkeit liegt darin, dass wir, sind wir alle gleich in der Persönlichkeit oder alle unterschiedlich? Was macht den Unterschied aus? Den Unterschied macht nur die Aufteilung der Dinge in ihrer Reihenfolge aus. Der andere hat hier nicht Harmonie, der andere hat hier Gerechtigkeit. Haben Sie schon mal gerechte Menschen getroffen, die alles nur mit Gerechtigkeit? Also ich liebe es in der Praxis, manchmal sie zu sortieren. Ja, habe ich gesagt, bei diesen Menschen ist Gerechtigkeit im Zentrum. bei dem geht es um jeden Heller und Cent. Und wenn, ja, der ist so gerecht, da alle Ungerechtigkeit, die kleinste Ungerechtigkeit macht ihn fertig. Ja, und da kann man das kann man sehen. Und dann ist der andere, der harmoniebedürftig ist, der will es jedem recht machen. Der lässt auf sich herum und er ist der Pleaser. Ja? Und der andere ist der Freiheitswillige. Und ja, so jeder hat irgendwo ein geistiges Bedürfnis, was ihn hauptsächlich steuert. Ja? Wenn du Harmonie hast, kannst du Disharmonie nicht aushalten. Hast du aber hier Gerechtigkeit, dann kannst du Disharmonie aushalten. Es gibt welche, die reden nicht mehr. Wenn man mit mir nicht mehr redet, das kann ich nicht aushalten. Das ist eines der schlimmsten Sachen. So schimpf mich, mach was mit mir, was du willst, aber rede mit mir. Ja, weil du, ich habe auch das gelernt, so langsam zu wissen, wie ich das befriedige. Aber in unserem Bewusstsein, dadurch, dass unsere Bedürfnisse zwar dieselben sind, aber eine unterschiedliche Reihenfolge haben, ich würde nicht unbedingt das Wort Priorität setzen, wobei es auch das nicht falsch ist, sind wir alle völlig einzigartig. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit, die mit der anderen ähnelt, aber dennoch nicht gleich ist mit der anderen. So sind wir in unserer Persönlichkeit alle einzigartig. Aber jetzt kommen wir zu unserem Unterbewusstsein. Dort, wo die Funktion zwischen Geist und Körper stattfindet. Und die Frage ist, sind wir dort alle gleich oder sind wir dort alle unterschiedlich? Und das Interessante und Faszinierende ist, dass wir im Unterbewusstsein in der Funktion alle gleich sind. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel. Hier kommt der Hunger an. Wie trifft der Mensch seine Entscheidung, ob er isst oder nicht isst? Muss er entscheiden oder muss er nicht entscheiden? Muss. Wie trifft er seine Entscheidung? Weiß er das oder weiß er es nicht? Du darfst wählen ein Bleistift. Grün, okay. Warum hast du grün gewählt?
Das war näher bei mir.
Okay. Weißt du, wie du gewählt hast? Ja, so, es hat dieses schöne Experiment von gestern mit dem Aktionspotenzial, mit dem Strom. Wir haben gesehen, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dann gibt es einen Impuls, einen Stromimpuls. Und der Libet, das können Sie auch im Internet nachlesen, ein Patient hat mich auf den aufmerksam gemacht. Ich glaube, es schreibt sich mit einem B, nicht mit zwei, aber es kann sein auch zwei. Der Libet, der hat ein einfaches Experiment gemacht, ich glaube schon in den 70er oder 80er Jahren. Er hat den Patienten oder den Probanden vor den Computer gestellt und da lief ein Bildschirm und hat gesagt, da lief eine Uhr und hat ihm gesagt, drück wann immer du willst und die Uhr hält sich an und dann geht sie wieder los. Und er hat ihn natürlich verkabelt, um zu sehen, was in dem Gehirn an Elektrizität passiert. Und dieses Experiment kann man nachvollziehen. Es haben noch andere gemacht mit anderen Namen. Und sie haben alle dasselbe gefunden auf experimenteller Ebene, dass wenn sie den Menschen vor eine Entscheidung treffen, also zur Entscheidung tun, du musst ihn ja vor eine Entscheidung tun, wenn er die Entscheidung trifft, wenn sie bewusst wird, ja, weil es näher war, ja, dort, wo die Entscheidung bewusst wird, dass der Stromimpuls schon 500 Millisekunden davor losgegangen ist. Das heißt, wenn der Wille kommt oder das Bewusstsein, dann ist die Entscheidung 500 Millisekunden davor schon getroffen. Und das ist natürlich für die Hirnforscher ein Wesen, dass sie sagen, das Hirn entscheidet für uns. Und dann kommt man dahin sogar, dass man sich streitet mit den Geisteswissenschaften, die sagen, die Entscheidung des Menschen, der Wille, der Mensch hat einen Willen und er kann entscheiden. Und die Hirnforscher kommen und sagen, nein, der Mensch hat keinen Willen, weil wenn sein Wille aktiv ist, ist die Entscheidung schon 500 Millisekunden davor getroffen. Und dieses Libet-Experiment war natürlich für mich ein gefundenes Fressen, weil es hat das bewiesen, was ich schon vorher entdeckt habe. Nur die Hirnforscher kommen und sagen, wir wissen nicht, wir denken, der Mensch entscheidet nicht. So, wenn du eine Neigung hast, dann bist du halt eben, wie deine Neigung ist, dein Gehirn entscheidet es für dich. Aber so ist es nicht. Nur, dass ich nicht weiß, wie ich entscheide, heißt nicht, dass ich nicht entscheide, oder? Aber so einfach kann man ein Experiment fehlinterpretieren. Das heißt, dass ich nicht diesen Teil hier kenne, zwischen Entscheidung und Bewusstsein, ja, und es ist das Unterbewusstsein. Nur, dass ich nicht weiß, wie ich eine Entscheidung treffe, heißt das noch gar nicht, dass ich sie nicht treffe. Weil der Proband wird ja von der Entscheidung gestellt. Er muss drücken oder nicht drücken. Man kann das mit den Farben tun und man kann das mit egal was tun. Das Hirn wählt vor dem, also der Impuls geht vorher los, bevor der Mensch bewusst ist, was er wählt. Und deshalb ist es, ja, aber für mich war das fein, weil ich sagte, wow, dann kann ich beweisen, das, was ich im Lebendigen einfach abgeleitet habe, nämlich wie der Mensch seine Entscheidungen im Unterbewusstsein tut. Und das war, das Konstrukt hat sich dann so gebildet, ich sage Ihnen jetzt so mein Konstrukt und Sie können es ja sehen, ob Sie es nachvollziehen können. Also wir haben ja deshalb eine Vorstellungskraft, dass wir uns das vorstellen können, wie es funktioniert. Ja, und wie er gesagt hat, die 65 Milliarden Kabel, ich meine, weiß nicht, war jemand mal auf dieser Körperweltenausstellung, gab es die in der Schweiz mal? Ja, so dieser Professor, da hat mich eine Sache, sind alles schön, ja, die Plastinationen, aber eins, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, war, er hat alles ausgeblendet, er hat nur das Nervensystem, das Gehirn und das Nervensystem gelassen. Können Sie sich an das Ding erinnern? Und da war nur ein Knäuel von Nerven. Ja, alles schön weiß gemacht, ja, so, ja, wow, das ist super, wenn man aus dem Menschen alles rausfiltert und nur noch seine Verkabelung sieht, dann kann man sich wirklich verirren. Ja, wie viel Kabel, nun in dem Gehirn sind die 60 Milliarden oder 65 Milliarden, aber weiter unten sind ja nicht so viele, weil sie teilen sich ja dann auf, aber es sind immer noch eine ganze Menge, dass man sie so fantastisch sieht. So, man hat also eine Vorstellungskraft, um sich etwas vorzustellen, wie etwas funktionieren könnte. Und so habe ich mir vorgestellt, der Körper hat wie viele Möglichkeiten der Ladung, dass Strom entsteht? Wie viel Ladungen kann ein Atom haben? Zwei. Das heißt, es gibt nur Plus und Minus. Und die Nulllinie sozusagen. Okay? So. Und jetzt, das ist der Körper. Das Blaue ist der Körper. Der Geist, weil der Körper nur zwei Möglichkeiten hat, den Strom zu produzieren und damit von dort alles vorzuschieben und zu machen, ist ja auch der Geist limitiert, wie er bewegt den Körper, wie er es ihm tut. Und so jetzt male ich hier oberhalb, Sie müssen es das dreidimensional so hier male ich den Geist. Und der Geist bin ja ich. Ja, der Geist ist das, was mir Bewusstsein gibt. Sicherlich immer im Zusammenhang mit dem Körper. So, und jetzt hat der Geist, damit er den Körper bewegt, damit er Strom erzeugt, nur zwei Gedanken, die er benutzen kann, um den Strom zu erzeugen, weil der Körper nicht mehr versteht. Ja, weil der ist limitiert in seiner Verständnis. Ja, er hat jetzt nicht fünf Gedanken für das Minus. Wäre ja ein Durcheinander, ja. Er hat nur einen Gedanken für das Minus und er hat nur einen Gedanken für das Plus. Welchen Gedanken habe ich entdeckt, als ich herausgefunden habe, dass alle Probleme des Menschen aus einem Gedanken kommen? Den Plus oder den Minus? Ich habe den Minusgedanken entdeckt, ja? Und der Minusgedanke ist ein ganz banaler Gedanke. Er sagt und ist Verlust. Wenn Sie heute Abend hier aufstehen und sagen, ich habe ein Problem, was nicht im Verlust landet oder aus dem Verlust kommt, dann müssen wir alles verändern. Dann stimmt das Ganze alles nicht. Aber seien Sie beruhigt, Sie werden keins finden. Weil es es gar nicht gibt. Es gibt nicht mehr. Und ich habe deshalb auch die Sicherheit, dass es nicht mehr gibt, weil als ich das hier entdeckt habe, was ich sozusagen das Herz nenne, bin ich natürlich zu Gott gegangen als gläubiger Mensch und habe gesagt, Herr, wenn das stimmt, was ich hier gesehen habe und hier erkannt habe im Menschen, dann muss es schon lange in der Bibel stehen. Weil Sie können heute nichts entdecken in der Funktion des Menschen, was in der Bibel noch nicht geschrieben steht. Das ist völlig unmöglich. Aber in der Bibel habe ich es nie gesehen. Bis ich es am Patienten gesehen habe. Und dann, als ich Gott gefragt habe, gesagt, Herr, okay, zeig mir es, wo steht es geschrieben? Und wisst ihr, wo ich es gefunden habe? Mitten zentral in der Bergpredigt. Der Schöpfer selbst erklärt das Herz des Menschen. Und er erklärt es natürlich super in 3, 5 Texten, wie ich es nicht erklären kann, aber er erklärt es mit demselben Inhalt. Wisst ihr, was steht in Matthäus 6, 19 bis 24? Wir können jetzt nicht auf die Texte eingehen, sonst wären wir um Mitternacht noch hier. Aber es ist phänomenal, was dort steht. Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze auf Erden. Warum nicht? Warum sammelt euch keine Schätze auf Erden? Ja, das heißt, was kannst du verlieren, was kann passieren mit deinem Schatz? Du kannst ihn verlieren. Sammel dir aber Schätze wo? Im Himmel, damit du sie nicht verlieren kannst. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ist doch sehr einfach, oder? Es endet nicht hier mit dem Herzbeschreibung, es geht noch um das Auge und so weiter. Das ist noch ein tieferer Sinn, das werden wir noch sehen nachher. Aber erstmal diese Sache. Jesus sagt, der einzige Grund, warum wir keinen irdischen Schatz haben sollen, ist, weil er verloren geht. Und wenn dein Schatz verloren geht, was passiert mit deinem Leben? Geht es auch verloren. Weil wo dein Schatz ist, da ist das Zentrum deines Lebens. Von dem lebst du. Und geht er dir verloren, wirst du krank. Wie hat diese Patientin ihren Freund gerechnet? Als was? Als einen Schatz. Als einen was für einen Schatz? Einen Schatz für Liebe, oder? So, und in Deutschland und in der Schweiz sagt man auch Schatz in der Schweiz. Ja, so ihr seht, wie praktisch der Deutsche ist. Schatz, 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 ja. So, man sieht den anderen als einen persönlichen Schatz. Okay? Und der arme Schatz ist aber jetzt gefangen, nicht? Und er muss dich jetzt lieben. Was passiert, wenn der Schatz weg ist? Wer fällt in Depression? Wer wird krank? Nun, der, der den Schatz verloren hat. Ja? So, ganz klar, der Verlust führt zur Krankheit. Und er führt zu dem menschlichen Problem. Und ich habe in den Tagen, wo ich danach suchte, um sicher zu sein, dass es nur den Verlust gibt als negativer Gedanke, der alle anderen negativen Gedanken beeinträchtigt. Ich habe keinen tiefen Gedanken außer Verlust gefunden. Und wenn Jesus sagt, dass du es nicht verlierst, ist mir klar, warum er sagte, weil er hat ja das konstruiert. Und er hat es genauso festgelegt, dass es so funktioniert. Und das kann keiner ändern. Und deshalb sagt er, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. In den Tagen, wo ich nach dieser Sache suchte, kam mir ein psychologischer Fragebogen zur Hand. Mein Sohn brachte ihn nach Hause. Es waren 25 Fragen, die aussortieren sollten, ob jemand gefährdet ist, um krank zu werden oder psychische Probleme zu bekommen. Und es waren 25 Fragen. Was hat jede Frage abgefragt? Jede Frage hat nur Verlust abgefragt auf verschiedenen Ebenen. Egal welche Frage Sie stellen, Sie landen immer im Verlust. Und ich habe gesagt, ich stelle nur eine Frage hier auf diesem Fragebogen. Was hast du alles verloren? Ich weiß gar nicht, ob die Psychologen sich dessen bewusst sind, dass es nur um Verlust geht. Aber auf jeden Fall, ohne Verlust hast du nie ein psychisches Problem, in dem Sinne, wenn du nicht angeboren bist mit einer Krankheit. Ja? Oder du hast keine Probleme. Nun, nachdem ich den Verlustgedanken entdeckt habe, habe ich gesagt, okay, was ist der andere Gedanke, der Plusgedanke? Und den habe ich auch erst danach entdeckt, auch so, es war Werbungszeit, es war Wahlzeit und ich habe mir gedacht, was ist gemeinsam aller Werbeplakate, wenn man anwirbt, um zu wählen? Und ich fand heraus, es ist das Gegenteil von Verlust, es ist Gewinn. Gewinn beinhaltet alle positiven Dinge des Menschen. Ist ein Schatz ein Gewinn? Muss ich gewinnen? Ja, Jesus sagt nicht, sammelt euch keine Schätze. Weil das Herz braucht einen Schatz. Es kann ohne Schatz nicht existieren. Und ich könnte euch jetzt ein schönes Predigt halten über den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling war ein super Mensch. Hat nie geraucht, nie getrunken, nie schwierige Sachen, er hat nie betrogen. Aber er kommt zu Jesus, weil er merkt, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Und Jesus sieht ihn an und sagt, halte die Gebote. Und er sagt, welche? Und Jesus sagt, Liebe, 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 Liebe. Und er sagt alle, habe ich alle gehalten? Und jetzt will Jesus ihm helfen. Und er hatte nicht die Krankheit, so wie ich heute habe, dass ich sage, hier die Krankheit beweist, dass du falsch bist. Sondern er sagt ihm, schau, eines fehlt dir. Was hat er gesagt, was fehlt ihm? Nur auf unser Thema hier. Was sagt er ihm, für die Bibel kennen haben? Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Warum? Damit du einen Schatz im Himmel hast. So was fehlt dir dem reichen Jüngling? Der Schatz im Himmel. Weil dort, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ist dein Schatz im Himmel? Ist dein Leben sicher oder nicht? Ja oder nein? Absolut. Ist dein Schatz irdisch und vergänglich? Wie sicher ist dein Leben? Es ist nur so lange sicher, solange du nicht in die Not kommst. Ich habe Menschen, die haben einen Partner gehabt, 50 Jahre lang. Und dann stirbt der Partner. Was machen sie? Sie gehen zugrunde. Ich habe Patienten, die sagen, er kam zu mir, seine Frau war 10 Jahre zuvor gestorben. Er hatte eine furchtbare Arthritis, also eine Gelenksentzündung bekommen. Und er kommt und ich frage nach seiner Geschichte und er sagt mir, ich schlafe mit einem großen Bild meiner Frau im Bett. Ich träume sie jede Nacht seit 10 Jahren. Und jede Nacht wache ich auf, weil ich sie nicht dort finde. Er ist nicht ein Einzelfall. Andere Patienten, wenn der Mann stirbt, die Frau 5 Jahre war der Mann schon tot. Sie hat im Haus nichts geändert. Alle Kleider des Mannes, seine Zahnbürste, seine Zahnpasta, alles ist an derselben Stelle geblieben. Warum? Vernünftig? Nein, sie ist nicht vernünftig, aber sie kann nicht um den Verlust, weil das war ihr Lebensinhalt. Und ich kenne auch die Leute, die gesagt haben, wenn du stirbst, sterbe ich den nächsten Tag auch. Ja, sicherlich, weil du brauchst einen Schatz. Wir brauchen einen Schatz. Glaubt uns, als Jesus uns gemacht hat, hat er uns für einen Schatz gemacht. Die Frage ist nur, ich muss ihn für immer behalten können. Dann bin ich nie gefährdet. Kann man mir meinen Schatz nehmen? Dann bin ich gefährdet. Und ich gehe zugrunde, nicht der Räuber. Jesus sagt nicht, dass der Räuber zugrunde geht, sondern der, dem dem Schatz genommen ist, weil dort, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So, jetzt, wie muss der Geist funktionieren? Ist er frei, in Richtung Gewinn und Verlust zu gehen, oder ist er von Gott so gemacht, dass er nur in eine Richtung gehen kann? Überlegt, bevor ihr denkt, bevor ihr sagt, antwortet. Der Geist ist nicht frei, in Richtung Verlust zu gehen. Der Geist ist nur frei, wenn man so sagen will, in Richtung Gewinn zu gehen. Er muss immer gewinnen. Wenn jetzt grün für ihn ein Gewinn ist, mehr wie rot, dann nimmt er die Farbe grün. Er sagt ja zu grün. Wenn also der Hunger kommt und ich sage mir, okay, ist jetzt Essen ein Gewinn, dann treffe ich die schnelle Entscheidung zu essen, dann muss ich die nächste Entscheidung treffen, was ich esse. Ja, das führt alles in diese Entscheidung zwischen Gewinn und Verlust, haben sie experimentell ausgerechnet, bei den Spielern, bei den Computerspielern, können sie in 4,5 Millisekunden treffen. Ja, wie auch immer sie das messen können, ich weiß es nicht, aber es ist, klingt sehr realistisch, dass man in 4,5 Millisekunden seine Entscheidungen trifft zwischen Gewinn und Verlust. Es ist unbewusst, aber es ist so. So, ich habe also für den Hunger, wenn er kommt und er ist willkommen, dann sage ich, es ist ein Gewinn und dann gehe ich und sage ja. Aber kommt jetzt der Hunger, während ich mitten jetzt hier rede oder ich bin in einem Marathon oder ich bin in einer wichtigen Sache, man ist verliebt und oder was auch immer es ist, was sagt man dann zum Hunger? Oder man muss lernen oder man ist in der Prüfung, was sagt man zum Hunger? Später. Ja, man sagt nein. Es gibt also in allen Entscheidungen des Menschen, kann er nur Ja oder Nein sagen. Es gibt nie ein Jein in unseren Entscheidungen. Es gibt nur Ja oder Nein. Und auch das hat jemand in der Bergpredigt niedergeschrieben. Jesus sagt, eure Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Und was mehr ist, ist vom Bösen. So. Das heißt, wir haben die Schlüssel alle in der Bergpredigt, wie wir funktionieren. Aber wenn wir nicht wissen, um was es geht, können wir sie nicht verstehen und praktisch ausüben. So, der Mensch ist gemacht so, dass er steuerbar ist. Würde Gott uns die Fähigkeit gegeben haben, nach links und nach rechts zu gehen, das heißt, in Richtung Verlust zu gehen, dann könnte man nie eine rote Ampel aufstellen, damit der Mensch an ihr stehen bleibt. Weil er könnte sagen, ist kein Verlust, ich fahre rüber. Der Chirurg im OP-Saal würde sagen, heute habe ich keine Lust, schneide doch das Herz raus, das macht ja eh nichts. Ja? Na, ihm nicht, aber es macht auch ihm was, weil er hat ja die Konsequenz. Versteht, warum schneidet der Chirurg so vorsichtig? Weil ich immer in der Spannung leben muss zwischen gewinnen müssen, aber vor allen Dingen Verlust vermeiden. Deshalb hat uns Gott gemacht, dass wir steuerbar sind. Sonst wären wir nicht steuerbar. Das heißt, wir müssen wissen, da es unmöglich ist für den Geist des Menschen, in Richtung Verlust zu gehen, ist alles, was er als Verlust berechnet, für ihn ein Nein. Dafür stirbt er. Also ich habe vor Jahren die Entscheidung getroffen, keine Schokolade mehr zu essen. Weil die Schokolade ein paar Substanzen beinhaltet, oder das Kakao, ein paar Substanzen beinhaltet. Es muss nicht in hoher Menge sein, ich will es auch nicht übertreiben, aber ich habe wahrgenommen und mir ist klar geworden, dass Schokolade in meinem Gehirn die Fähigkeit reduziert, dass es die Leitungen gut weiterleitet zum Geist und dass es auf des Geistes Impuls richtig folgen kann. Ja, weil wenn der Nerv in seiner Leitungs irgendwo verhindert ist, dann bringt er weder die Information richtig zum Geist und in der schnellen Zeit, noch bringt er sie wieder weg. Und ich habe gesagt, ich will alles, was meinem Körper schadet, was dann auch dem Geist schadet, vermeiden. Und damit wurde die Schokolade in mich, für mich, ein Verlust. Und ich befand mich schon in Situationen, wo habe ich großen Hunger gehabt und ich hatte nur so irgendwas Süßes mit Schokolade und Kakao. Und ich stand da und sagte, was mache ich jetzt? Nun sicherlich, ich lag ja nicht am Sterben. Ich hatte, weiß ja nicht, wenn ich nur die Schokolade hätte, ob ich sie nicht essen würde, weil das Leben wichtiger ist wie die Schokolade. Und es vergeht ja auch wieder, der, der kurze Effekt der Betäubung. Aber es kann mir heute jemand Schokolade geben und ich schmecke die Schokolade, weil ich liebe sie. Aber ich esse sie nicht mehr, weil sie in meinem Geist, in meiner Speicherung ein Minus ist. Und dann kann die Versuchung noch so groß sein. Du kannst es nicht mehr tun, weil du weißt, es ist ein Verlust. Es ist so, wie wenn du weißt, wenn ich jetzt das Wort sage, dann schimpft mich der an, dann sagst du das Wort nicht, weil du willst nicht verlieren. Das heißt, alle Dinge, die wir wissen, uns einen Schaden führen, können wir nicht mehr tun. So, es steht auf der Raucherzigarette, ja, auf dem Raucherpaket, Zigaretten, Rauchen tötet, oder? Glauben die daran, die es tun? Sie müssen eine Rechnung machen. Welche Rechnung machen Sie? Der Gewinn ist größer wie der Verlust. Nur dadurch können Sie rauchen. Sie wissen in Ihrem Verstand, in Ihrem Bewusstsein, ja, es schadet, aber jetzt brauche ich eine. Ja? Weil Nikotin ein Nervenberuhiger ist, ja, sozusagen. Er exzitiert die Nerven, also er reizt die Nerven, dadurch fühlen wir uns etwas lockerer und sind dann so. Jetzt muss ich zum Schluss kommen und ich bin mittendrin. Jetzt habe ich ein Problem im Verlust. So, wir müssen also immer gewinnen und Verlust vermeiden. So ist es nichts Böses am Verlust. Ja, der ist von Gott so eingebaut. Und wir werden ihn in aller Ewigkeit haben. Weil wir sind geschaffene Wesen. Wir müssen wissen, dass sie zum Gewinn gehen und Verlust vermeiden müssen. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Deshalb müssen wir wissen, was ist Gewinn und was ist Verlust. Der Verlust macht uns auch nicht krank an sich. Der Gedanke Verlust ist nicht krankmachend. Er ist heilsam, weil er macht mich, dass ich in der Linie fahre, dass ich rechts mit dem Auto fahre in Deutschland und links in Australien und Neuseeland. Er macht mich, dass ich bei Rot fahre und bei Grün fahre und bei Rot stehe. Und wenn dort auch noch ein Blitzgerät an der Ampel steht, da fahre ich wie vorsichtig. Also bei manchen kann man noch rüber, man weiß, es ist kein Blitzgerät, wenn es noch so halb grün ist, rot, noch nicht ganz, dann schießt man manchmal rüber, weil man weiß, es kommt ja nichts. Aber dort, wo ein Blitzgerät ist, da tust du es nicht. Da geht dein, ich habe mich früher, war ich ja so mehr oder weniger ein jugendhafter Fahrer und bin ein bisschen älter geworden und dann wird man nicht unbedingt langsamer, kann immer noch jugendhaft fahren, wenn ich will. Aber man wird vernünftiger, sage ich. Und ich hatte mich gewöhnt, weil ich einmal in eine Radarfalle hereingekommen bin und ich hatte 4 Wochen den Führerschein weg. Und das will man natürlich vermeiden, oder? Also was trainiert man? Langsamer zu fahren oder die Radarfalle zu sehen? Ja, ich muss ans Ziel kommen. Es pressiert, oder nicht? Und es, ja, und so habe ich mir angewohnt, nicht langsamer zu fahren unbedingt, sondern in meinem Geist alles, was so aussieht wie eine Radarfalle, zu speichern, dass wenn die Assoziation entsteht, und die entsteht unbewusst, ja, wie der Bär, ja, und der Vogel von gestern Abend, dass ich dann, wissen Sie, ich sehe die Radarfalle, obwohl ich sie nicht sehe bewusst, aber mein Fuß geht schon auf die Bremse und ich, in dem Moment, wo mir bewusst wird, dass ich eine Radarfalle, ist mein Fuß schon auf der Bremse. Obwohl ich nicht sehr schnell fahre. Ja, es ist einfach so, oder du fährst an einer Ampel vorbei und du siehst, in manchen Dörfern sind es ja so die Blitzgeräte wegen der Geschwindigkeit, du musst stoppen. Du, ja, weil es ist ein Verlust, dass da du fotografiert bist, obwohl Fotos ja kein Verlust sind, aber dort sind sie ein Verlust, weil sie bringen und kosten etwas. So, wir können nicht in den Verlust gehen. Man kann einen Menschen manchmal nicht kaufen, dass er in Gewinn kommt. Verstehen Sie, man kann manchmal jemanden, wie heißt es, bestechen. Das mag er widerstehen, der Bestechung. Aber wenn man kommt und ihm droht, man bringt sein Kind um oder man kann ihm irgendeinen Schaden machen, dann gibt der Mensch meistens nach. Kann ich dich nicht kaufen, drohe ich dir. Bei der Drohung bist du mehr gefährdet. Wir müssen weniger gewinnen als den Verlust vermeiden. Wir müssen immer den Verlust mehr vermeiden, wie unbedingt ans Gewinn zu kommen. Ja, das ist also die Gewicht ist Verlustvermeidung. Deshalb, was uns krank macht, ist nicht der Verlust, sondern der persönliche Verlust. Es gibt nur ein krankmachender Gedanke, das ist dann, wenn ich den Verlust als persönlich erachte. Wenn der Nachbarsfrau stirbt, kann ich mitempfinden? Ja? Oder das Kind oder die Kuh oder was auch immer. Ich kann es mitempfinden, das stimmt mich traurig. Macht es mich krank? Wenn es nicht wirklich ein großer Verwandter ist oder irgendetwas, macht uns nicht wirklich krank. Aber dann, wenn ich denke, meine Frau stirbt oder meine Mutter, mein Hund, mein Auto, mein Porsche, wessen Verlust ist es? Meiner. Und dieser Gedanke ist das giftige Agens, das uns 90% unserer Krankheit macht. Ganz egal, wie sie sich nennen lassen, sie äußern sich im Körper und sie können die Sachen und Geschichten zurückverfolgen. Und es kommen manchmal Leute zu mir und sagen, ja, es gibt auch andere Ursachen von Krankheit. Absolut. Der Gedanke ist nicht der Armkrankmachende. Also es gibt Essen, Trinken und andere Sachen, Unfälle. Es gibt angeborene Geschichten. Aber wenn ich all das ausschließen kann und ich komme zum Gedanken und ich finde den Verlustgedanken, dann ist es der. Und deshalb muss der Mensch, damit er gesund ist und gesund bleibt, den Verlustgedanken nicht für persönlich nehmen. Dann schadet Verlust nicht. Dann ist es physiologisch. Aber nehme ich den Verlust nicht unpersönlich, sondern persönlich, muss ich mich dagegen wehren, weil er ist ja nicht mein Verlust. So entsteht der Zorn. Es gibt keinen, der sich zürnt über einen Gewinn. Oder? Haben Sie sich schon mal gezürnt über einen Gewinn? Es sei denn, er ist nicht groß genug. Ja, ich habe dieses Jahr dieses Handy gewonnen. Ja, ich gewinne sonst nichts, aber ich spiele auch keine Spiele. Aber in Rumänien, wenn ich hinfahre, habe ich eine Prepaid-Karte und diese Firma dort, wo der die Prepaid-Karte ist, die gibt für jede Aufladung eine Prämie. Und ich habe für 10 Euro mein Handy aufgeladen und bekomme nach ein paar Minuten eine SMS. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein iPhone 5C gewonnen. Rufen Sie an und sagen uns die Adresse, wo wir es hinschicken sollen. Ja? So, natürlich war ja an erstes, dachte ich, das ist eine Veräppelung. Ja? Das ist ein Schmarrn. Ja? Aber ich hatte ja davor noch Aufladungen gemacht und bekam dann immer mal 5 Minuten und 10, 20 dazu. Ja, es gibt ja immer so ein kleines Geschenk, aber es gibt auch ein paar Hauptgewinne. Und eines der Hauptgewinne, war sogar ein Auto kannst du gewinnen mit 10 Euro aufladen. Ja? So, das, irgendwann mal fällt doch das rein. Ich habe aber das nicht wirklich gewusst. Du nimmst auf dem automatisch teil. Habe ich mich geärgert, als ich das Ding gekriegt habe? Nein, ich war froh, habe gesagt, ich habe endlich mal ein schnelleres Handy. Das ist noch nicht die Farbe, die ich mir ausgesucht hätte, aber einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. So. Aber wisst ihr, ich fand mich in einer Situation, als ich die SMS gelesen hatte, und es hatte mich ich habe denen die Adresse gegeben, nach Deutschland schicken sie es natürlich nicht, nur du brauchst eine rumänische Adresse, dann habe ich das den Freunden dort angegeben, aber es hat mich gewurmt. Was mache ich, wenn ich es nicht kriege? Glauben Sie, Sie haben Zorn dann? Wenn die mich veräppeln. Ja, und ich fand mich plötzlich in dieser Situation, ich wollte das Ding unbedingt, plötzlich, ja, hätten sie mir es nicht versprochen, hätte ich ja gar nichts gehabt. Aber plötzlich dachte ich, mei, wenn das nur eine Veräppelung ist, wenn sie mir es dann doch nicht geben. Aber in 10 Tagen habe ich es bekommen. So. Aber ich war in einer Spannung drin. Ja, so. Die können sehen, das nur kurz, ich möchte das auch physiologisch zeigen. Wenn der Geist Gewinn denkt, was für einen Strom produziert er? Kann er je etwas produzieren, dass du ein schlechtes Gefühl hast? Ist völlig unmöglich. Wir können es physiologisch nachtesten. Wir können jedem einen Gewinn geben und er wird immer ein super Gefühl dadurch erzeugen. Hormone, Endorphine, sie kommen, je höher der Gewinn, je besser das Gefühl. Deshalb ist man, wenn man verliebt ist, hat man so ein großes Gefühl. Wissen Sie warum? Weil man denkt, ich habe einen Diamant gefunden. Und dann guckt man ihn nach 3 Tagen näher an. Ah, der Diamant hat ein paar Kratzer. Aber es ist immer noch Gold. Wie fühlt man sich bei Gold? Immer noch gut. Aber nach ein paar Tagen oder Wochen, es wird ein bisschen silbrig. Und dann wird es Bronze. Und dann wird es Eisen. Und die Gefühle, was passiert mit den Gefühlen? Je weniger ich den anderen wertschätze, umso tiefer geht mein Gefühlsleben. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ich kann nicht mehr lieben, ich empfinde nicht mehr. Ganz klar, du schätzt ihn nicht mehr. Wenn du jemanden nicht mehr schätzt, vergehen deine Gefühle. Aber schätzt du jemanden hoch ein, hast du super Gefühle. Ganz gar nicht anders. Weil du schätzt ihn als ein Gewinn und dann geht's dir gut. Aber kommst du dahin, dass du sagst, der andere ist jetzt nur noch Erde, was musst du machen damit? Du musst ihn wegtun. Du hast keine andere Wahl, weil du kannst den Verlust nicht leben. Du kannst zwischen Diamant und Gold, da kannst du noch ein bisschen tolerant sein, ja? Aber du kannst nicht tolerant sein zum Kot oder zum, ja, zur Erde. Das ist kein Wert. Die wirst du ablehnen, da fühlst du nichts mehr, da gibst du den anderen weg. So, je höher der Gewinn, je besser das Gefühl. Je höher der Verlust, je schlimmer das Gefühl. Wie fühlt sich Uli Hoeneß? 50 Millionen weniger. Aber wahrscheinlich 50 Millionen für einen Uli Hoeneß sind nicht viel. Weil er, die Schweizer Bank verriet, dass er manchmal mit 2 Milliarden auf einmal im Devisengeschäft handelte. 2 Milliarden verschob er in ein paar Sekunden. Ja? So, und er sagt, war einer der guten, die Bank erlaubte ihm, diese hohe Summe zu verschieben. Und so gewann er. Je mehr er gewann, umso besser fühlt man sich. Und man will ja dann keine Steuer zahlen, weil es ist eine hohe Summe. Nicht? Deshalb zahlt man keine Steuer, weil man denkt, es ist ein Gewinn. Immer nur, weil es ein Verlust ist. So, Sie sehen, man kann die Sachen physiologisch nachvollziehen. Jetzt, das ganze Problem ist, wir brauchen ein paar Minuten, ich werde das nicht beenden heute, aber vielleicht in einem Jahr. Wir werden auf der DVD weitergucken. Ich werde es versuchen, in ein paar Sekunden abzuschließen, Minuten. Persönlicher Verlust muss vermieden werden, damit wir gesund bleiben. Vom Geist aus. Können wir persönlichen Verlust vermeiden? Jeder Mensch antwortet mit Nein. Wissen Sie, dass wenn Sie mit Nein antworten, Sie eine Rechnung durchgeführt haben? Weil Sie könnten nicht antworten, hätten Sie es nicht berechnet. Und zur Berechnung brauchen Sie ein Maß. Sie brauchen eine Formel. Und diese Formel ist das, was Jesus mit dem Auge beschreibt, mit der Sicht. Lest es zu Hause in Matthäus 6, ab Vers 19, 20, 22. Das gesunde Auge und das böse Auge. Und hier haben wir das böse Auge. Und haben wir das gesunde Auge. Weil das entscheidet jetzt alle Entscheidungen. Das ist die Sicht. Was ist Gewinn, was ist Verlust? Und das Faszinierende war, dass ich bei allen Menschen die Sicht identisch fand, weil sie findet sich im Unterbewusstsein. Alle Antworten, Verlust kann ich nicht vermeiden, also persönlichen Verlust kann ich nicht vermeiden. Warum denn nicht? Weil es nur diese zwei, ich kann es Ihnen jetzt nicht mehr demonstrieren, aber ich kann es Ihnen nur sagen, weil Gewinn für die Menschen alle gilt bekommen. Es geht um die Liebe, es geht um das Positive, ja? Es geht um den Gewinn bekommen. Jeder will bekommen. Das sieht er als Gewinn. Und wenn er bekommen als Gewinn sieht, dann sieht er, das Gegenteil von bekommen ist nicht bekommen oder zu wenig bekommen oder etwas weggenommen bekommen. So, damit ist jeder Mensch in der Falle. Weil für seinen Gewinn kann er wie viel tun? Der Geist funktioniert aufgrund einer Idee, die er über sich hat, so, dass er denkt, und die Idee, die er über sich hat, ist die Motivation, das ist seine Selbstbetrachtung, und die Selbstbetrachtung sagt, ich habe, ich kann, im Sinne herstellen, und ich habe, im Sinne kann besitzen. Das ich kann, habe ich Stolz genannt, also die Psychologen sagen Stolz, ich habe den Stolz diluiert auf einen Gedanken und den Egoismus habe ich auch auf einen Gedanken diluiert und das ist, ich habe, ich besitze etwas. Und weil der Geist über sich denkt, er kann und er hat, ist seine erste Handlung in seiner Motivation immer geben. Aber er gibt nicht umsonst, sondern um zu bekommen. Verstehen Sie, wenn Sie Blumen kriegen, ihr lieben Frauen, glaubt der Mann nicht, dass er sie umsonst bringt. Sie können nämlich testen, ob er sie umsonst bringt. Wissen Sie wie? Indem Sie sie einfach wegschmeißen. Und wenn er sich nicht ärgert, hat er sie umsonst gebracht. Ärgert er sich, denkt er, er hat einen Schaden dadurch, dass man ihm die Blumen weggeschmissen hat. Ich habe doch so viel für dich investiert. Und du machst jetzt mit meinem Geschenk was? Und so ist er dann beleidigt. So, geben, um zu bekommen, das ist die Motivation des Menschen. Und manche sind sehr großzügig und geben, aber irgendwann mal sagen sie, ich habe ausgegeben, ich will endlich auch mal, weißt du was, zurückbekommen. Geben, um zu bekommen. Bekomme ich genug zurück für das, was ich gebe, bin ich zufrieden. Bekomme ich mehr zurück für das, was ich gebe, bin ich noch mehr wie zufrieden, weil dann habe ich einen Gewinn noch größer. Weil ich gebe wenig und ich bekomme viel. Okay? Ich arbeite wenig, aber bekomme einen großen Gehalt. Nicht? Das ist doch das, was wir denken, dann ist sehr groß im Gewinn. Solange ich bekomme, bin ich nicht im Problem, aber auch bekommen ist eine Gefangenschaft. Weil ich denke, der andere bringt mir einen Gewinn durch das, was er mir gibt. Es ist eine positive Gefangenschaft, der Mensch merkt sie nicht, sie macht ihm auch keinen Schaden körperlich, aber sie ist dennoch eine Abhängigkeit. Und sie kommt aber dann hervor, wenn ich nicht mehr bekomme oder zu wenig bekomme für das, was ich gebe. Und dann bin ich im Konflikt. Und das alles kommt dazu zustande, weil der Geist diese zwei Gummen Gedanken hat über sich selbst, ich kann und ich habe, welche letztendlich göttliche Attribute sind, göttliche Eigenschaften. Ist deine Mutter dein? Ist dein Kind dein? Ist dein Mann dein? Ja oder nein? Oh, das sagen wir alle im Bewusstsein. Aber nehmen wir mal weg. Wie sehen wir es? In dem Moment, das Ding liegt in deinem Unterbewusstsein. Und wo das Problem passiert, wirst du merken, du handelst nicht, wie du willst. Nicht, wie du in deinem Bewusstsein denkst, sondern du handelst genau von dem, was du abhängig bist. Deshalb kann man immer testen, was im Herzen verborgen liegt, anhand dessen, dass man diejenige Person in eine Stresssituation bringt, wo sie genau so handeln muss, wie das System in seinem Inneren ist. Und es gibt nur noch eine andere Sicht der Dinge, das ist das gesunde Auge, da ist Geben Gewinn. Da weiß der Geist, er ist bei Null, er besitzt nichts, deshalb muss er zuerst nehmen, um zu geben, aber das, was er weitergibt, gibt er nicht von sich, weil er hat es ja so erst genommen. Und der Verlust ist nicht geben, oder behalten? Wisst ihr, wer die Definition des guten Auges gegeben hat? Der uns geschaffen hat, hat gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird verlieren. Und wer sein Leben verliert, das heißt gibt, um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. So, alle Definitionen unseres Herzens sind in der Bibel wunderbar beschrieben. Eindeutig, klar. Der Paulus sagte, was ist mir Gewinn? Christus zu haben ist mein Gewinn und alles andere achte ich für was? Kot. Das heißt, hat eine klare Gewinn- und Verlustrechnung. Für ihn war das völlig deutlich. Ein Test haben wir in der Heiligen Schrift eines Mannes, der von Gott als gerecht angesehen wurde. Das war der Hiob. Hiob wird unter den schlimmsten Test gesetzt, die je ein Mensch gesetzt werden kann. Stellt euch in seine Lage. Ihr habt 10 Kinder. Ihr habt einen Haufen Güter. Kamele und Esel und was auch immer hatte. Und an einem Tag in 12 Stunden sind sie alle tot und weg. Es bleibt immer nur ein Diener übrig, damit du die Nachricht kriegst. Okay? Immer nur ein Diener bleibt übrig, dass der Hiob ja die Nachricht bekommt. Und jetzt macht Hiob eine Gewinn- und Verlustrechnung. Was sagt der Hiob? Hochbezeichnend. Hochbezeichnend. Was sagt er? Das erste Wort, nicht das zweite. Wir haben das erste Wort, meistens überlesen wir es. Er sagt, was sagt er? Was ist die erste Sache, die er sagt? Nackt bin ich geboren. Und nackt gehe ich. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Hiob zerreißt seine Kleider, er trauert, aber nicht, weil er einen persönlichen Verlust hat. In des Hiobs Gedanken geht das persönliche Verlust total daneben. Der Teufel tut ihn auf die Probe, die schlimmste Probe. Ich weiß nicht, ob wir heute, wenn wir das erleben würden, in unseren Herzen frei wären, wie der Hiob zu sagen, kein Problem, ja, es ist schrecklich, was passiert ist. Die Kinder sind alle tot, alles ist kaputt. Aber ich habe dadurch keinen persönlichen Verlust. Der Verlust ist da, er ist schlimm, aber er ist nicht persönlich, er kann mich nicht krank machen. Der Hiob besteht den Test, den auch wir gut wäre, ihn zu bestehen. Nämlich, wir besitzen nichts. Alles, was wir verwenden, alles, was wir geben, ist nicht von uns. Deshalb muss der Mensch etwas verstehen. Er muss verstehen, er braucht eine Quelle, wo er holt. Hier holt er von Menschen und von Tieren und vom Geld. Das sind seine Schätze. Jesus sagt, das ist der Mammon. Mammon ist der irdische Schatz, der vergänglich ist. Ob es ein Mensch ist, ein Tier, wisst ihr, wie Menschen leiden, wenn ein Tier stirbt? Ist alles, wenn das die Quelle deines Lebens ist, dann musst du zugrunde gehen. Auf der anderen Seite ist hier Gott. Und ist Gott deine Liebesquelle, holst du von ihm, damit du gibst. Dann bist du immer auf frei. Kann Gott seine Feinde lieben? Dann kannst du es auch. Weil du ja von ihm nimmst und das weitergibst, was du von ihm geholt hast. Kannst du frei sein von dem, was andere tun, dass sie dir keinen Schaden tun? Kannst du, weil Gott gibt dir diese Fähigkeit zu lieben, frei zu sein, zu wissen, was der andere tut, schadet mir nicht. Schaut hier, geben, nehmen, nicht geben, wessen Taten sind es? Meine oder dieses anderen? Seid ihr noch hier? Die letzte Sache. Sind alles meine Taten? Bekommen, nicht bekommen, wessen Taten sind es? Andere. Hier habe ich nur eine Tat, die meine ist, das Geben. Und das gebe ich auch ins Minus hinein, um hoffentlich kriege ich was zurück. Hier habe ich keine Steuerung über mein Leben. Hier habe ich die volle Steuerung über mein Leben. Hier weiß ich, Gewinn und Verlust liegen nur in meiner Hand. Nie in der Hand eines anderen. Das ist die pure Wahrheit. Du kannst dir nur selber Gewinn und Verlust machen. Niemand anderer kann dir das. Aber alle Menschen denken, andere können uns Gewinn bringen und können uns Verlust machen. Es ist pur eine Illusion. So, wir brauchen alle eine Not, die müssen wir lösen. Und diese Not, die wir lösen müssen, ist, wir brauchen nicht mehr die Mitmenschen als Liebesquellen, sondern wir brauchen Gott als Liebesquelle. Damit beweisen wir auch, dass Gott existieren muss. Ich muss von Gott nehmen, aber das Nehmen befriedigt meinen Körper noch nicht. Das befriedigt nur meinen Geist. Ich muss also von Gott nehmen. Es ist ein aktives Handeln. Es ist nicht passiv, ah, Gott liebt mich. Nein, nein. Gottes Liebe ist für mich, dass ich sie nehme. Ich muss sie nehmen. Sie ist aktiv. Ja? So wie, ich gehe und frage, bitte um Weisheit, bitte um Verstand, bitte um ein Bild, wie ich handeln soll und es von ihm zu holen. Ich gehe und hole von ihm jeden Morgen, damit ich geben kann. Und geben ist mein Finalakt. Davon wird mein Leib gefüttert. In dem Moment, wo der Geist die Liebe, die er von Gott geholt hat, meiner Frau gebe, umso besser geht es mir oder meiner Frau. Natürlich mir, aber auch meine Frau hat einen Vorteil, weil sie sagt, ich fühle mich wohl bei einem Menschen, der mich lieb hat. Nicht? So, ich möchte diese kurze Geschichte erzählen. Ich stand mein Leben lang unter der Not, dass ich meine Frau als Liebesquelle hatte. 20 Jahre lang habe ich um Liebe gebettelt. Meine Frau konnte mich aufgrund meiner Not nach Harmonie immer steuern, indem sie mir Disharmonie machte. Und ich tat immer ihren Willen. Ich ärgerte mich furchtbar, aber letztendlich tat ich, was sie wollte. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Sie war immer die Stärkere. Einmal hat sie mir eine Woche lang geweint. Und ich war nach dieser Woche so fertig. Ich habe gesagt, alles, was du willst. Ja, das. Ja, ich war ein völliger Gefangener meiner Frau. Und ich habe gelernt, dass es nicht richtig ist, dass ich von meiner Frau die Liebe hole und die Harmonie, sondern dass ich sie von Gott holen muss und meiner Frau geben. Ja, und das lerne ich seit meiner Wiederbekehrung, seit 10,5 Jahren, 11 Jahren fast, dass ich lerne, meine Frau zu lieben, ohne dass ich von ihr was will. Schwer oder leicht? Sehr schwer, ich sage es euch. Ich falle immer mal wieder rein und kriege Magenschmerzen. Ich sage euch nur eine Szene. Letztes Jahr, im Juni, wir sollten verreisen. Sie für eine längere Zeit, ich für eine längere Zeit. Wir wollten das erste Wochenende in Rumänien zusammen verbringen. Sie blieb dann dort zur Kur und ich flog nach Asien für 3 Wochen. Und ich hatte ihr gesagt, um 7 Uhr fahren wir von zu Hause mit dem Flugzeug weg. Also zum Flughafen. Und meine Frau, wenn sie beim Packen ist, ist sie nicht so schnell wie ich. In 10 Minuten ist mein Koffer meistens fertig, weil ich bin schon gewohnt. Aber sie muss dann schauen, dass sie alles richtig macht. Und ich stehe um 5 Uhr morgen auf, meine Frau ist beim Packen. Und ich sage, mein Schatz, schaffst du es? Ja, ja, ich schaffe es bis um 7. Wunderbar, ich gehe in den Wald, habe meine Zeit mit Gott, bete, dass ich meine Frau lieb haben kann und so weiter. Und komme zurück und dusche mich und mache mich fertig, dass ich um 7 fertig bin, weil mein Backpack war schon draußen, war schon fertig. Und um 7 Uhr gehe ich, komme ich, ich frage sie um 6:30 nochmal, alles klar? Sagt sie, ja, ja, alles klar. Es sah aber nicht so aus. Ich wollte mich aber nicht unbedingt einmischen. Und so komme ich um 7 Uhr rein und meine Frau sagt, hallo, ist alles? Und dann sehe ich sie, wie sie auf dem Koffer kniet und ein Teil der Kleider sind noch draußen und sie versucht, das Ganze festzumachen, fertig zu schließen. Und dann sage ich, in dem Moment, wo ich das sehe, und dann sagt sie so, vorhin lieb und süß, kannst du mir bitte helfen? Hätte sie das eine halbe Stunde vorher gesagt, hätte ich es noch verstanden, oder? Aber jetzt, wenn sie gesagt hat, um 7, wir verspäten das Flugzeug, können wir verlieren? Wir können nicht verlieren. Ach, den Verlust kannst du nicht nehmen. So werde ich wütend in mir, ohne dass ich mich enthalten kann. innerlich. Und ich sage so viel, sage ich, brauchst du so viele Kleider? Ihr wisst ja, Frauen brauchen ein bisschen mehr meistens. Und auch ich lerne, mit wenig Gepäck zu reisen. Ich bin auch früher gereist und dann sagen manche, du fährst 3 Tage und kommst mit so einem großen Koffer. Naja, ich bringe ja noch DVDs mit und so Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, muss es schaffen, mit wenig, minimalst. Alles, was ich mitnehme, muss ich gebrauchen, oder? Und nicht 5 Kleider nicht gebrauchen, wenn ich sie mitnehme, weil ich nicht weiß, welche soll ich jetzt heute Abend anziehen oder morgen oder wie auch immer, passt zu den 3 Paar Schuhen und die. Ja, so. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Frauen sind anders wie wir. Und dann sagt sie, okay, und weil ich mich nicht enthalten konnte, weil ich völlig liebevoll war, gehe ich raus und trage meine Sachen ins Auto und warte geduldig. Und gegen 9:30 komme ich und sie ruft und sagt, Schatz, der Koffer ist fertig. Ah, wunderbar. Geh und nehme den Koffer, trage ihn ins Auto. Es wäre ja gut, wenn es nur der Koffer ist, aber wie viele Taschen braucht die Frau noch? Noch an das Kleinigkeit und diese Kleinigkeit. Und dann komme ich rein und sage, ich bin gleich fertig. Aber es sah nicht so aus. Und da werde ich wieder in mir völlig liebevoll. Und ich kann mich natürlich enthalten. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, liebevoll zu sein. Aber, und ich habe auch draußen gebetet, als ich draußen war, sage ich, Herr, hilf mir. Ja, du kannst dann nur noch um Hilfe rufen, weil du siehst, du bist gefangen. Du musst ja nicht, du musst Verlust vermeiden. Und ich hatte noch nicht ausgerechnet, was müsste ich tun, damit ich gar keine Nerven hätte und liebevoll bleibe, ja, dass das in meinem Körper nichts passiert. Und dann bin ich reingegangen und dann entfallen mir doch ein paar Worte. Nicht wütend, aber ich sage zu ihr, wir sind 30 Jahre letztes Jahr verheiratet gewesen, sage ich, wann willst du es lernen in 30 Jahren? Aber in dem Moment schießt mir ein Gedanke in den Kopf. Und der sagt, und wann willst du lernen, dich nie mehr zu ärgern? Und da sage ich, okay, wer ist das Problem? Meine Frau oder ich? Ich bin das Problem. Und als Quittung, weil der Zorn ziemlich stark war, ich bin in Asien und mein Magen tut furchtbar weh. Furchtbare Schmerzen. Und es sind 3 Wochen Arbeit dort und jeden Abend, wenn er leer wird, der Magen, und dann tut er furchtbar weh. Und ich bete sogar und sage, Herr, ich habe es ja erledigt. Ich habe mich sofort bei meiner Frau entschuldigt. Gesagt, das ist mein Problem, nicht deins. Ich werde eine andere Lösung finden, dass ich mich nie mehr ärgere, wenn du nicht pünktlich bist. Ich habe es sofort erledigt. Immer wenn ich meine Fehler erkenne, erledige ich sie sofort, weil ich weiß, nur dann kann ich größeren Schaden in meinem Körper vermeiden. Und bin dann dort in Myanmar und bin so krank. Ja? Und es tut so weh. Und ich sage, Herr, ich habe doch die Sache erledigt. Und ich weiß, warum tut es so lange weh? Wenn ich Magenschmerz habe, dann dauert es dann 4 Wochen, manchmal 6 Wochen, je nachdem, wie groß der Ärger war. Oder wenn noch ein Zwischenärger dazu kommt, versteht ihr, dann bumm, geht es auf denselben Nerven. Und dann ist es fast geheilt und dann fängt es wieder an, weh zu tun. Und dann kommt der Gedanke, ganz deutlich, damit du nicht vergisst. Wisst ihr, wir vergessen schnell unsere Fehler. Vergessen wir sie nicht? Und vergessen ist nicht so gesund. Ich sage Ihnen, ich habe diese Szene, werde ich nie vergessen. Und auch nicht die Magenschmerzen. Und wenn ich das nächste Mal in derselben Situation bin, dann werde ich aufpassen. Ich kam vorletzte Woche, Montagabend, komm nach Hause. Ich berate unterwegs im Auto ein Ehepaar und sage, du darfst nie unzufrieden sein mit deinem Partner. Du darfst unzufrieden sein mit dir, aber dein Partner darfst du nie unzufrieden sein, weil er ist nie das Problem deiner Unzufriedenheit. Ist immer ein Betrug. und ich beende das Gespräch in Skype und bin fast zu Hause, habe es im Auto geführt und denke so über mich nach und denke, deine Frau wird es nicht mehr schaffen, dich zu ärgern, weil du wirst mit ihr nicht mehr unzufrieden sein. Ja, weil ich, wisst ihr, ich berate immer mich, wenn ich die anderen berate. Du musst nicht denken, dass ich außerhalb der Lage bin. Ich bin am Lernen, ich bin noch ein Schüler, ich bin ein Auszubildender. Eines Tages hoffe ich, dass ich die Diploma bekomme, aber noch bin ich nicht so weit. Erst wenn der Hiobstest kommt, dann. Auf jeden Fall, ich komme nach Hause, denke, alles wird super gut, bin gut aufgelegt, werde mich nie mehr ärgern über meine Frau. Und dann finde ich etwas, was meine Frau getan hat. Und ohne dass ich es will, ohne dass ich es berechnen kann, werde ich wütend. Und ich gehe schon zur Tür, weil sie war nicht im Schlafzimmer, wo ich das entdeckt hat, was sie gemacht hat. Und ich gehe zur Tür und da ist der Geist Gottes und sagt, bleib ruhig, wär besser, wenn du jetzt beten würdest und ein bisschen dich beruhigen und vielleicht kannst du es morgen mit ihr besprechen. Aber wisst ihr dann, wenn der Verlust da ist, was müssen wir tun? Es muss sofort jetzt auf den Tisch kommen. Und dann rufe ich, wo bist du? Und in der Stimme ist es schon. Ja, und ich merke es. Ich bin mir bewusst. Und ich mache einen Fehler nach dem anderen. In der Unzufriedenheit gegenüber meiner Frau. Weil ich dieses Ding in meinem Herzen noch nicht völlig geschlossen habe, nämlich, dass meine Frau mir nie einen Schaden tun kann. Immer nur ich tue mir den Schaden. So, es ist so wichtig, dass wir diese Botschaft verstehen. Es ist hier nicht komplett, ich habe versucht, alles so ein bisschen zusammenzufassen. Der Mensch braucht eine Liebesquelle. Er braucht einen Schatz. Und sein böses Auge, mit dem wir alle auf die Welt kommen, lenkt uns immer zum falschen Schatz. Lenkt uns auf die Menschen zu und wollen von ihnen etwas bekommen. Aber wisst ihr, das böse Auge kann hier auch Gott hineintun. Nämlich, es gibt Gott etwas, dass es von Gott etwas bekommt. Das könnte man theologisch Werksgerechtigkeit nennen. Alles, was man hier tut, um geben, um zu bekommen, ist etwas, was nicht funktionieren kann. Weil ich kann nicht als erstes geben, ich bin kein Gott. Ein Geschöpf muss zuerst nehmen, um etwas geben zu können. Alle Gesetze der Natur, das erste Gesetz, wenn Sie sich daran erinnern, ist, alle Energie kommt von außen. Deshalb muss jedes Element außer Gott immer zuerst nehmen und dann geben. Nur Gott ist der, der am ersten gibt. Weil er gibt aus sich selbst. Er muss von niemandem nehmen. Nur Gott ist der, der am Anfang gibt. Alle anderen Geschöpfe, alles, was geschaffen ist auf dieser Welt, im ganzen Universum, muss zuerst nehmen, um was zu haben, zu geben. Und das ist das, was uns das Leben kaputt macht, weil wir denken, wir haben was gegeben, wir haben was investiert und jetzt kriegen wir nichts mehr zurück. Ob es von Gott ist, man ist von Gott enttäuscht, man ist von Menschen enttäuscht, weil man einfach diese Berechenmaschine hat. Deshalb muss diese Berechenmaschine uns bewusst werden, sie muss ans Kreuz. Ja, man kann tiefe Theologie daraus machen, sagen, das muss töten und das gesunde Auge muss in unseren Kopf. Wo wir die Verantwortung ganz alleine für alles tragen, was wir tun, niemand anders. So, das ist, was wir lernen müssen. Wir müssen unsere Liebesquelle ändern. Niemand kann sein Herz verändern. Niemand kann dieses Ding in sich selbst verändern. Er muss hier in seinem Bewusstsein erkennen, ich bin gefangen an meiner Frau. Und ich muss meine Frau abwählen gegenüber Gott. Ich kann Ansprüche an Gott haben, aber nicht an meine Frau für mich selbst. Meine Frau ist nicht meine Liebesquelle. Sie ist mir nur gegeben, damit ich sie liebe, damit ich meinen Leib dadurch füttere. Sie ist mir nicht gegeben als Futtermittel. Gott ist mein Futtermittel, nicht meine Frau. Das zu lernen, ist eine Aufgabe. Aber wir müssen erst mal drauf kommen, dass es so geht. Und meine Bekehrung fand dann statt, als ich Gott wählte, anstelle meiner Frau. Und mich nicht scheiden ließ von meiner Frau. Und dann hat Gott angefangen, mein Herz zu verändern. Und er ist es, der Einzige, der hier uns helfen kann, uns halten kann, uns belehren kann. Aber er kann es nicht tun, bis wir unsere Schwachheit nicht entdeckt haben. Bis der Petrus nicht wusste, wer er war, konnte Christus ihn nicht erlösen. Bis der Mensch nicht weiß, wie gefangen er ist und wie hilflos unter die Sünde verkauft, wie der Paulus es sagt, bis dann wird er nicht schreien nach einem Erlöser. Und ich bin so dankbar für die Krankheit, weil sie zeigt mir meine Schwäche meines Geistes. Sie zeigt mir, wie abhängig ich bin von Menschen. Sie zeigt mir, wie mich Menschen steuern. Und glaubt mir, ich bin der Letzte, der von einem Menschen gesteuert werden will. Oder seid ihr der Erste? Wir wollen alle frei sein. Ich will frei sein. Und ich weiß, diese Befreiung ist wie ein Tunnel. Ich bin im Gefängnis meines eigenen Herzens. Und ich weiß, es gibt da draußen aus diesem Gefängnis die Freiheit. Und ich buddle mich durch diesen Tunnel, koste es, was es koste. Weil ich will eines Tages wissen, nur was ich tue, zählt. Meine Frau darf unpünktlich sein, ist kein Problem. Ich bleibe lieb und nett zu ihr, keine Wut, nichts, weil sie macht nur sich den Schaden. Ich kann ins Auto steigen und fahren und pünktlich sein. Und sie kann sehen, wo sie bleibt, oder nicht? Oder? Und das habt ihr nicht erwartet, oder? Ja? Das habt ihr nicht erwartet, oder? Das ist ja nicht liebevoll. Aber glaubt mir, es ist ein Teil der Liebe. Sonst lernt der andere nicht pünktlich werden. Ja? Als ich das einführte, noch ein bisschen davor, dann kam eine Pau pünktlich, weil wir fuhren immer von der Praxis zum Flughafen. Und die Praxis liegt auf der Mitte und ich sagte, Schatz, um 4 bist du in der Praxis. Um 4 fuhr sie von zu Hause weg. Das braucht eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis sie in der Praxis kommt. So, das führt uns dann zum großen Stress, in letzter Minute am Flughafen anzukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Schatz, du darfst. Ich habe mich immer aufgeregt, bin immer krank geworden. Immer, ich warte den Schaden, sie nicht. Und dann habe ich gelernt, habe gesagt, okay, wie kann ich unabhängig denken? Weil ich muss ja zum Flughafen, oder? Ich muss meine Arbeit tun. Ich darf nicht angehängt sein an meine Frau. Ja, und so habe ich gelernt, okay, ich kann ja vorher fahren mit dem Auto, das ich habe, und dann fährt sie mit dem Auto, dann haben wir zwei Autos am Flughafen stehen, kostet was, dann wird sie das ja dann merken. Und es funktioniert heute wunderbar. Ja, das heißt, nein, wir funktionieren mit einem, nur, es ist, ich glaube, nur einmal vorgekommen, dass wir mit zwei fahren müssten. Aber verstehen Sie, wir müssen es lernen. Sowohl dem anderen zu helfen. Natürlich kann ich so berechnen, ich habe auch das durchexerziert, ich habe gesagt, nächstes Mal, bevor wir reisen, dann gehe ich eine halbe Stunde, bevor wir fahren und frage meine Frau, kann ich dir helfen beim Gepäck? Kann ich es zusammen machen, dass ich die Spannung wegnehme? Ich muss ja nicht so fordernd sein, ich muss ja nicht so schlimm sein, oder? Aber es gibt manchmal, dann sagt sie, nein, das mache ich alleine. Gut, dann akzeptiert man das. Aber Frauen nehmen gerne die Männerhilfe an, meistens. Weil sie lieben es ja, geholfen zu bekommen. So, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten der Reaktion, aber wir müssen eins wissen, wenn wir uns ärgern, dann sind wir Herrscher. Dann lebt das Ding in uns, was abgetötet werden muss. Und es zerstört uns, es zerstört nicht den anderen. Natürlich gibt es einen Ketteneffekt, weil der andere denkt genauso wie ich. Wenn ich meine Frau ärgere, ärgert sie sich über mich. Wir werden beide krank. Ja? Wenn das so passiert. Und manchmal wird sie kränker wie ich und dann denke ich, Mai, hätte ich doch das vermeiden können. So, lasst uns in unserem Leben eine klare Entscheidung treffen. Sie muss im Bewusstsein getroffen werden. Ich möchte von einem Menschen keine Liebe mehr bekommen müssen. Ich freue mich, wenn mich jemand liebt, ist alles gut. Aber wenn mich jemand nicht liebt, ist es auch gut. Weil ich habe meine Liebesquelle. Hauptsache, ich liebe den anderen. Hauptsache, niemand kann mich dazu bringen, dass ich ihn nicht mehr liebe. Und ich habe mir vorgenommen, dass es eines Tages so ist, dass egal, was ein Mensch mir antut, ich will ihn genauso lieb haben, wie wenn er mir das Böse nicht antut. Und dann bin ich ein freier Mensch. Dann kann mir jeder tun, was er will. Dann bin ich in der Freiheit angelandet. Und deshalb brauche ich meinen Herrn, deshalb brauche ich Erlösung. Und ich wähle jeden Tag. Ich gehe jeden Tag in die Natur und hole mir die Liebe von Gott, damit ich sie lerne. Und ich lerne sie, wo ich falle. Ich lerne, wo ich merke, wo ich noch angebunden bin. Aber ich bin bestrebt, ich möchte eines Tages im Geiste frei sein und dann bin ich auch im Körper, zumindest 90% der Krankheiten habe ich dann nicht mehr.